Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 741. Wir sind auch auf der Road to Royal Rumble und heute gibt's bei uns das Ranking der besten Royal Rumble-Events. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Royal Rumble steht vor der Tür, für uns immer mit das größte Ereignis des Jahres, auch wenn es dieses Jahr in einem Land stattfindet, wo wir selber gar nicht hinreisen wollen würden. Aber zur besten Sendezeit, das ist, glaube ich, das einzig Positive.
Ja, das ist einer der positiven Aspekte dafür, dass WWE hier, ich sag mal, seinen zweitprestigeträchtigsten Pay-Per-View nach Saudi-Arabien verkauft hat. Wir haben die Problematik schon diverse Male angesprochen. Und Shaggy, nichtsdestotrotz, Royal Rumble immer etwas Besonderes, etwas, was uns unser Wrestling-Fan-Dasein über Jahrzehnte wirklich auch begleitet hat. Ein Garant für Spannung, Überraschungen und Spiele. Ist es dein Lieblings-PLE im Jahr?
Auf jeden Fall. Das ist mein Lieblings-PLE, definitiv. Den schaue ich jedes Jahr relativ, ich versuche meistens sogar live zu schauen. Das klappt auch die meiste Zeit. Nicht immer, aber meistens klappt es. Und so wird es auch dieses Jahr, ist es auf jeden Fall deutlich einfacher, den auch live zu schauen, weil die Sendezeit auch besser ist. Ich weiß gar nicht mal genau, habe gar nicht geschaut, terminlich das funktioniert. Aber auf jeden Fall werde ich ihn relativ danach schauen, wenn es da nicht geht.
Ja, und bei uns gibt's dann am kommenden Wochenende auch nicht nur die Review und natürlich auch unter der Woche die Preview, sondern wir präsentieren euch auch das Watch Together auf unserem YouTube-Kanal. Da geht's dann entsprechend zeitig zur Sache. Da werden wir auf den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall noch die Uhrzeit, die Startzeit euch mitteilen. Da muss ich mich noch ein bisschen mit der Melle absprechen. Die wird nämlich da meine Co-Kommentatorin sozusagen sein. Wir freuen uns darauf, euch da begrüßen zu dürfen. Das wird garantiert eine launige Angelegenheit und ich bin gespannt, was man da abliefern wird. Aber Shaggy, umso schöner, gerade wenn man so des aktuellen Geschehens ein bisschen überdrüssig vielleicht hier und da mal ist, ob der aktuellen Entwicklung von WWE-TKO, ist es dann doch eigentlich, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schweifen kann und über klassische Events sprechen kann, oder?
Ja, absolut. Gerade dieses Format mag ich sehr, sehr gerne. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, wenn ich auch schon sehe, wie viele Kategorien wir diesmal haben. Ich dachte, wir nur teilen sind drei Kategorien, aber nein, der Olaf will mal wieder übertreiben. Das wird schwer, da können wir diskutieren. Das könnte länger dauern. Mal schauen.
Ja, was denkst du denn? Wir haben das doch immer so gemacht mit den Kategorien S bis F.
Hatten wir echt immer S bis F? Okay,
ja. Krass. Ja, haben wir bis jetzt immer gehabt. Ich hatte auch vorher überlegt, ob wir nur bis D machen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber dann knubbelt sich alles so in der Mitte und das ist halt auch blöd. Deswegen, also, wir stellen heute das große Ranking auf, die besten Royal Rumble Events. Nicht Matches, das hatten wir schon mal, sondern Events. Sprich, da spielen dann auch noch die anderen Matches eben mit rein, die ja auch eine durchaus prominente Rolle bei so Royal Rumble Shows spielen können. Gerade in der jüngeren Vergangenheit war das ja manchmal fast schon mehr. Und ja, ich erkläre es noch einmal ganz kurz, deswegen alle, die das hier auf YouTube verfolgen oder zum Beispiel auch auf Spotify, sind ein klein wenig im Vorteil. Wir probieren aber auch, das entsprechend immer wieder aufzugreifen und zu erklären, wer jetzt gerade wo steht, welche Kategorien besonders hart umkämpft sind, falls ihr das hier nur hört. Also, wir haben die Kategorien S, A, B, C, D, E, F. S ist dabei die absolute Spitze, ne? S wie Spitze, wie super, wie ich weiß nicht was. Dann haben wir die anderen Kategorien und F ist logischerweise die schlechteste und steht sinnbildlich für Fail. Und Shaggy und ich werden jetzt alle Rumble-Events durchgehen von 1988 an und werden die dann eben hier einteilen.
Ja, also ein bisschen wie Schulnoten, oder? Schulnoten 1 bis, nee, 7, okay. 1 bis 7, die berühmten Schulnoten 1 bis 7 haben wir hier. Ja, ich bin gespannt.
Hast du auch schon mal eine 7 bekommen in der Schule?
Nie.
Hast du denn eine 6 bekommen in der Schule?
Vielleicht. Kann mich aber gerade nicht erinnern. Ich hatte schon mal 5er, aber je nachdem, auf welcher Schule ich war, war ich schon ein guter bis mittelprächtiger Schüler.
Warum reden wir eigentlich jetzt so viel darüber? So, wir starten jetzt einfach durch hier mit dem Ranking. Meine Güte. Wir starten natürlich im Jahr 1988. Das ist der einzige Event, der quasi ja im normalen TV gelaufen ist damals und war auch ein ganz anderer Royal Rumble, als wir das heutzutage kennen. Das war sozusagen ein Experiment, ein neues Konzept. Auch dazu haben wir schon mal einen Konzept-Podcast gemacht, Shaggy. Und da war auch das Royal Rumble-Match noch nicht mal der Main-Event, sondern war nur eine 20-Mann-Battle-Royal. war das dritte Match des Abends. Der Main Event waren die Islanders gegen die Young Stallions. Und wir hatten auch noch Rick Rude gegen Ricky Steamboat, die Jumping Bomb Angels gegen die Glamour Girls. Und es ist wie immer, Shaggy, so einen alten Event, gerade dann, wenn der auch noch so aus dem Konzept hinausfällt, wie jetzt der hier, den dann zu bewerten, das ist schon gar nicht so einfach.
Ja, den können wir eigentlich gar nicht genau in dieses Ranking im Grunde nehmen, weil der wirklich ja was ganz anderes war. Klar, verschiedene Jahrzehnte ist auch nochmal schwierig, aber in dem Fall fällt er halt besonders raus, weil der nicht richtig einordnerbar ist. Man hat da erstmal was ausprobiert, man hat es versucht. Der zählt eigentlich gar nicht zu den richtigen Rumbles. Aber wir müssen ihn einordnen, das ist das Konzept. Und ich glaube, hier fällt es mir ganz, ganz leicht, den einzuordnen. Ich würde ihm nicht keine F geben, obwohl es vielleicht eine F-Veranstaltung war. Aber einfach, weil man es probiert hat, ist es für mich ganz klar ein E.
Ja, ein E wie Effort.
Ja, ganz genau, sehr schön.
Ich würde ihn auch da reinpacken. Also wir haben den auch schon mal gereviewt, wir haben auch schon mal drüber gesprochen und der ist nicht wirklich spannend zu schauen heutzutage mehr. Das muss man ganz klar so sagen. Hacksaw Jim Duggan gewinnt das Ding ja hier am Ende. Das ist natürlich ein schöner Crowdpleaser so. Die Matches drumherum, Rick Rude gegen Ricky Steamboat ist ein sehr gutes Match, muss man ja an der Stelle sagen. Aber insgesamt ist das natürlich aus heutiger Sicht schon nicht mehr so das, was man wahrscheinlich dann auch sehen möchte und was man auch da für einen Anspruch hat an den Royal Rumble. Und dazu muss man ja auch sagen, Shaggy, ich gehe jetzt ein Jahr weiter. In der Anfangsphase war es auch noch nicht so wie heute, dass da eine Titelmatch bei rausgesprungen ist. Das kam ja erst deutlich später dazu, sondern es ging wirklich da in erster Linie quasi um die Ehre. Und wenn ich dann in das Jahr 1989 schaue, da haben wir dann schon die 30-Mann-Battle Royale und haben in der Undercard ein 2-out-of-3-Falls-Match zwischen Jim Duggan und der Hart Foundation sowie Dino Bravo und den Fabulous Rougeos. Wir haben Rockin' Robin gegen Judy Martin und King Haku gegen Harley Race. Und hier steht natürlich dann schon der Royal Rumble auch auf dieser Card sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Und ja, den konnte dann hier der gute Big John Studd für sich entscheiden. Vorher, aber das ist auch der Unterschied zum Jahr davor zum Beispiel, hier sind auch wirklich die großen Namen im Royal Rumble Match vertreten gewesen. Ne? Hier waren ein Hulk Hogan dabei. Wir haben diesen Start gehabt mit Demolition gegeneinander. Das war damals auch was ganz Neues, Interessantes, dass wir Tag Team Partner gegeneinander gehabt haben, die dann auch ordentlich zur Sache gegangen sind. Andre the Giant dann irgendwann mit dazu und dann quasi Andre gegen Demolition. Hogan, der später im Massiv aufgeräumt hat. Ja, und am Ende war es dann eben Big John Studd, der sich hier dann gegen den letzten Ted DiBiase durchgesetzt hat. Shaggy, das Ding ist tatsächlich anschaubarer, auch heute noch, allein aufgrund der großen Namen. Aber ich weiß noch, was aus heutiger Sicht da massiv stört, die Leute haben noch keine Themes.
Ja, das war, hat ja auch ein bisschen länger gedauert, bis sie dann auch Teams auch hatten. Aber ich fand es damals tatsächlich, als die Teams starteten, eher seltsam. Da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass die Western dann in Teams reinkamen. Wobei es natürlich deutlich besser ist, dass es heutzutage auch so ist, ganz klar. Und hier war der erste Royal Rumble, wo man auch tatsächlich Geschichten innerhalb des Rumbles erzählt hat, mit den großen Namen, aber auch, wie du es gerade gesagt hast, mit Demolition und so weiter. Ist auf jeden Fall anschaubarer, aber sicherlich gehört er nicht in die Top-Garde der Rumbles. Aber ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen.
Ich finde, was man jetzt hier gesehen hat, dass du verstärkt probiert hast, eben auch Story-Elemente reinzubringen. Einen Jake Roberts, der da zum Beispiel einen Andre the Giant mit der Schlange hier aus dem Ring vertreibt sozusagen und dadurch einen Andre the Giant eliminiert. Wie gesagt, eine Hulk Hogan-Story und sowas. Auch dann am Ende mit Big John Studd. Das hat man, wie ich finde, gut gemacht an der Stelle. Und Hogan, der zum Beispiel hier von Akeem und dem Big Bossman rausgeworfen wird, wenn ich mich nicht täusche, also von den Twin Towers zusammen. Ich überlege gerade, wo wir den hinpacken. Natürlich wrestlerisch alles nicht so krass, wie es heute das gewesen ist. Auch generell der Flow damals ganz, ganz anders. Das haben wir auch in den Golden Years immer wieder festgestellt. Das heißt also nicht, dass da jemand reinkommt und aufräumt, wie es heutzutage der Fall ist, eine Signature, Finisher, sondern die kommen halt rein, da gibt es ein bisschen Gekloppe und dann wird der Neuankömmling ist dann sehr oft einfach Teil der Masse, um es mal so auszudrücken. Der ist aber schon anschaubarer auf jeden Fall als der im Vorjahr.
Insgesamt. Ja, deswegen würde ich ganz klar sagen, lass uns den bei D einordnen, aber nicht weiter oben.
Nee. Bin ich dabei. So, dann gibt's weiter hier mit dem 90er. Und der 90er war der erste, den ich gesehen habe, kann ich schon mal sagen. Das war der erste, den ich auf Videokassette bekommen habe. Weil damals sehr abgefuckt, dass Hulk Hogan gewonnen hat. auch hier, ich lese mal gerade einmal ganz kurz die Card vor. Wir hatten die Bushwhackers gegen die Fabulous Rougeos. Wir hatten Brutus Beefcake gegen den Genius. Wir hatten Ron Garvin gegen Greg Valentine in einem sehr, sehr langen Submission-Match. Jim Duggan gegen den Big Boss Man und dann eben die Battle Royal. Und hier haben wir ein Motiv gehabt in der Battle Royal, was im späteren Verlauf noch stärker aufgezogen werden sollte. Wir hatten so eine Art Marathon-Mann, Shaggy, ne? Ted DiBiase, der hier als Nummer 1 reinkommt und dann 44 Minuten, fast 45 Minuten im Match bleibt. Das war unter anderem eine der Geschichten, die wir hier eben gesehen haben.
Das ist auch eine Geschichte, die man ja heutzutage auch häufiger erzählt hat oder in den nächsten Rumbles dann auch immer mehr. Das finde ich gut, dass man sowas dann auch eingebaut hat. Gerade Ted DiBiase, der nie wirklich die großen Titel offiziell gewinnen durfte. Das war schon, glaube ich, auch eines seiner Highlights in seiner Karriere bei der WWE, muss man so ganz klar sagen. Die Undercard war jetzt auch nicht so großartig besetzt insgesamt. Wir hatten Ron Garvin gegen Craig Valentine auf der Card. Für mich tatsächlich nicht der Rumble, den ich als erstes gesehen habe. Ich habe den erst nach dem 91er irgendwann gesehen auf Videokassette. Okay. Also ich habe den 91er vor dem 90er gesehen. Aber kein Event, der jetzt auch so wirklich hängen bleibt. Ich kann mich jetzt an...
Was?
Oder?
Ich habe eine Sache, die, also das Ding hat, also dieser Rattles Royal Rumble, die Undercard ist relativ belanglos, wenn man ehrlich ist.
Ja, das definitiv.
Ne? Aber natürlich, es gibt einen Moment im Rumble-Match, an das sich alle erinnern. Und das ist ja der Moment, wo Hogan und der Warrior sich jetzt zum ersten Mal gegenüberstehen.
Ja? Das ist auf jeden Fall ein großer Rumble. Ja, beim WrestleMania spricht man von Momenten. Das ist ein World Rumble-Moment gewesen, der bis heute auch in Erinnerung geblieben ist. Gerade für das, was dann folgte. Hier war der große Aufbau des WrestleMania Main Events gegeben. Ganz klar.
Und ich finde, hier merkst du auch wieder, also hier merkst du schon stärker, dass eben der Rumble ein Teil dieser Road to WrestleMania ist. Da werden verschiedene Matches werden hier aufgebaut. Auch dieses Match zwischen Andre the Giant und Haku und Demolition wird hier aufgebaut. Auch Roddy Piper gegen Bad News Brown wird hier aufgebaut und eben Hogan gegen den Warrior, die Ultimate Challenge. Ich bin ehrlich, auch selbst aus den 90ern ist das aber nicht mein liebster Royal Rumble. Vielleicht liegt es daran, dass Hogan hier gewinnt am Ende gegen Mr. Perfect. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass nur dieser eine Moment da gewesen ist, der dann irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Wo stecken wir den hin? Ist das ein D wieder für dich oder ist das ein C?
Also ich schwanke tatsächlich zwischen C und D, weil es einfach zu große Star-Power hatte. Wir hatten auch große Momente. Für mich aber ein anderer schöner Moment war übrigens als Earthquake damals. Der ist ja dann von mehreren Leuten auch eliminiert worden. Canadian Earthquake hieß er sogar, glaube ich, noch, wenn ich mich erinnere, in diesem Match. Also da gab es wirklich viele coole Momente auch und wirklich viele große Namen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn vielleicht sogar, also C würde ich schon sagen. Ich glaube, ich würde den auf jeden Fall deutlich darüber einordnen, einfach weil es die größeren Momente und noch größere Namen insgesamt waren.
Aber Shaggy, bedenke,
die Undercard,
dass wir... Genau, bedenke Undercard. Das ist, glaube ich, hier das Problem. Wir haben ja eigentlich kein Match, was eine große Signifikanz mit sich bringt. Und das ist natürlich was, was wir im späteren Verlauf, sogar schon im nächsten Jahr, deutlich stärker haben.
Du hast mich überzeugt. Dann lass uns ihn bei D einordnen. Also das Rumble-Match selber würde ich über das Rumble-Match vom Jahr zuvor ordnen. Aber mit dem gesamten Pay-Per-View hast du vollkommen recht, kann man dem eigentlich nicht eine C geben. Also
das
ist
hier gerade der schwierige Unterschied, den wir jetzt haben zu unserem vorherigen Podcast schon mal, dass wir eben auch die anderen Matches hier mit einplanen müssen. Und ihr merkt, dass wir sprechen gerade sehr viel über die Rumble-Matches, weil die in dieser Zeit einen großen Fokus gehabt haben. Das soll sich aber dann später deutlich ändern, wo dann auch die Undercard eine Rolle spielt. Deswegen gehe ich auch mal auf ein D und ich bin bei dir. Eigentlich ist der Rumble ein bisschen besser als der aus dem Jahr davor. Aber da kommt ja noch einiges und ich finde es immer dann so schwierig, das dann abzuwägen, weil wenn wir jetzt ins Jahr drauf schauen, da haben wir es auch zum ersten Mal, dass hier die Heavyweight Championship in der Undercard ausgefochten wird. Also Sergeant Slaughter gegen Ultimate Warrior haben wir damals. Kein gutes Match, muss man hier an der Stelle sagen. Da gab es ja dann auch die Geschichte mit dem Macho King Randy Savage, ne, der hier den Titel haben will, der Ultimate Warrior, der trotz aller Versuche von Sherry irgendwie hier das verneint und dann der Macho King, der dann eingreift, dem Warrior das Zepter überzieht und so und dann auch mit dem Scheinwerfer ihn da niederschlägt und so. Ich glaube ja. Genau, das haben wir dann hier, deswegen das schon was Großes. Wir haben auch so ein Story-Match mit Ted DiBiase und Virgil gegen Dusty Rhodes und Dustin Rhodes, also Vater und Sohn hier mit dabei. Außerdem Shawn Michaels und Marty Jannetty, die Rockers gegen den Orient Express. Das war auch ein gutes Tag-Match, muss man hier an der Stelle sagen, auch als was heute noch funktioniert. Bossman gegen den Barbarian war solide, da waren wir überrascht, dass das doch ganz gut gewesen ist. Und Mounty gegen Coco Beware war halt der Mounty.
So. Ja, um den Mounty mal zu präsentieren, quasi eher kein Squash, aber trotzdem hier ein klarer Sieg. Aber du hast gerade trotzdem kein gutes Match zwischen Warrior und Slaughter, aber ein ikonischer Moment, Das darf man nicht vergessen. Gerade so die Überraschung, das war ja eine Riesenüberraschung für mich damals auch schon. Und der hat auf jeden Fall das Zepter zerbrochen auf dem Kopf.
Ja.
Vom Warrior. Da kann ich mich dran erinnern. Und aber auch die Rhodes-Familie hier gegen die Biassi und Virgil. Auch daran kann ich mich noch unglaublich gut erinnern. Und der Rumble selber, auch der ist, das war wie gesagt mein erster Rumble in dem Sinne. Für mich ist der auch noch gut in Erinnerung geblieben. Ganz klar. Ja. Da gab es auch tolle Momente. Der Undertaker, darf man nicht vergessen, der von der LOD eliminiert worden ist. Wir hatten Saba Simba dabei. Da war ich damals sehr, sehr amused insgesamt. Bret Hart als Nummer 1, auch das ist jemand, der ja auch nicht super lang, aber schon länger drin geblieben ist.
Rick Martell war mega lange drin.
Rick Martell, aber auch war nicht auch ein Quellenteil länger in diesem Rumble, der hat sich irgendwie lang gehalten.
44 ja. Minuten und dann Rick Martell über 50. Das war ja auch so ein bisschen eine Story, die sich wirklich mit Rick Martell dann auch durch die kommenden Rumbles zieht, dass der halt eben bei solchen Matches sehr, sehr gut ist sozusagen. Aber du hast schon angesprochen, ne? Wir haben ja auch ordentlich Star Power mit da drin und auch eine Beziehung alter und neuer Storylines. Alte Storylines, dass zum Beispiel der Macho King angekündigt gewesen ist, aber gar nicht im Match auftaucht sozusagen. Hm. Wir haben die alte Fehde mit Hogan gegen den Earthquake natürlich, also Rückgriff auf den SummerSlam sozusagen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass hier ein Hulk Hogan seinen Freund hier rausgeschmissen hat, ne? Der alte Verräter, ne? Den Tugboat.
Wollte erzählen. Ja, das hat er später ja nochmal gemacht, dass er einen Freund rausschmeißt. Aber hier für Tugboat ging es ja dann auch erstmal danach in eine andere Richtung. Der war auch überrascht und das kam beim Publikum auch noch nicht so besonders gut an, dass er Tugboat rausgeschmissen hat. Also da gab es auf jeden Fall auch Momente, ganz klar.
So, und jetzt wird es nämlich richtig, richtig fummelig, ne? Wie man das jetzt hier einträgt, ne? Also ich finde die Undercard, Da ist vieles dabei, was halt gut ist. Ist das jetzt für dich ein C insgesamt oder wo packst du das hin?
Nee, trotzdem nicht. Also ich muss sagen, der Rumble selber ist vielleicht sogar auch ein Tick schwächer als der Rumble davor. Die Undercard vielleicht einen Tick besser, kann man definitiv so sagen, aber ich würde den jetzt nicht über den Rumble vom Vorjahr einordnen. Aber lass uns den auch zu D packen, meiner Meinung nach.
Ja, ich schwanke ein bisschen, aber ich glaube auch, weil da noch so viel Größeres hinten dran kommt und Besseres hinten dran kommt, so die runderen Gesamtpakete, weil die Matches in der Undercard, also jetzt mal von Rockers und Orient Express abgesehen, sind eigentlich wrestlerisch relativ durchwachsen. Ne? Ich gehe auch mal auf ein D mit. Aber auch das ist halt das Schwierige. Jetzt muss man sich fast wieder überlegen, ob man da wieder ein bisschen Abstufung macht bei diesen ganz alten Schinken.
Wir können ja 18 haben. Kategorien nehmen statt 7.
Unbedingt. So, jetzt gehen wir da mal ins Jahr 1992, Shaggy. Und jetzt, ja, bluten unsere Herzen so ein bisschen, oder? Weil der Royal Rumble 92, das Royal Rumble Match, ist natürlich auch hier etwas, ja, ganz Besonderes, weil es der Royal Rumble ist, bei dem die vakantierte WWF Championship ausgefochten wird. Und damit ist es natürlich schon so eine Art Doppel-Main-Event. Einmal das Rumble-Match per se und einmal eben noch das Titel-Match mit dabei. Aber auch die Undercard ist nicht verkehrt, muss ich sagen. Und das ist eine Show, die kann man auch heutzutage noch gut wegschauen. Wir haben den Opener mit der New Foundation, also Jim Neidhart und Owen Hart gegen den Orient Express, ähnlich wie wir es im Jahr davor fast gehabt haben, so in der Konstellation. Ja. Wir haben einen Feel-Good-Moment mit Roddy Piper, der hier vom Mountie die IC Championship gewinnt. Auch da Hinführung Richtung WrestleMania, Bret Hart gegen Roddy Piper. Absolut fantastisches Match. Wir haben die Beverly Brothers gegen die Bushwhackers und die Natural Disasters gegen die LOD in einem Tag-Team-Title-Match. Was ein bisschen enttäuschend gewesen ist, weil es viel zu schnell vorbei war, wenn man ehrlich ist.
Ja, und Countout. Countout-Sieg, genau. Und du hast gerade New Foundation gegen Orient Express angesprochen. Es sind ja drei, ähnlich wie im Jahr zuvor, nur drei andere Leute dabei.
So, weil, ja, aber ich weiß nicht, die Konstellation, dieses Babyface-Team, bunte, schillernde Babyface-Team.
Also der andere, weil Sato nicht mehr dabei war und Kato ihn ja quasi ersetzt hatte. Und der Rumble 92. Und wenn du den betrachten würden, also das Rumble-Match selber, dann würde ich ganz klar ein S geben. Aber ich finde tatsächlich die Undercard gar nicht so gut, wie du sie jetzt auch gemacht hast. Klar, wir hatten Roddy Piper gegen Mountie. Das war okay. Das war gut.
Unterhaltsam vor allem.
Es war sehr unterhaltsam. Ja, es war sehr unterhaltsam und man hat sich sehr gefreut für Roddy Piper, dass er sich endlich hier einen Titel holen konnte. Also das war schon auch ein großer Moment. Hat ja auch zu einem großen WrestleMania-Match geführt. Aber insgesamt, wenn wir die Beverly Brothers, die Bushwhackers, also waren ja wieder fast nur Tag-Teams auch dann hier dabei. Und selbst das Tag-Team-Titel-Match, das war nicht wirklich gut und endete mit Countout. Natürlich saß das gegen die LOD. Also ich muss sagen, ein S kann ich, wenn man die Undercard anschaut, hier nicht ziehen. Obwohl der Rumble selber ein S verdient hat.
Das ist halt eben das Problem. Aber de facto ist halt der Rumble 92, der lebt halt vom Royal Rumble Match. Und das ist absolut fantastisch, diese Story mit Ric Flair. Und wir haben schon tausendfach gesagt, ne, das ist einer von meinen drei Lieblingsrumbles und sehr oft würde ich ihn sogar nach Tagesform als mein Lieblingsrumble bezeichnen, Shaggy. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Wir haben dieses Ranking schon mal gemacht und ich weiß, dass da der Rumble 92 bei uns beiden ganz, ganz oben gelandet ist.
Ja, ganz genau.
Ja, mit Star Power, storymäßig, ein Ric Flair, der hier von Nummer 3 bis durchgeht, der Turn, also der Streit zwischen Hogan und Sid. Hogan, der dann eben das Ding hier nicht gewinnt, aber auch die vielen Namen, die wir dabei gehabt haben, ne? Die Fehde mit Randy Savage und Jake Roberts, die ganze Midcard, die wir hier gesehen haben, und Shawn Michaels, der zum ersten Mal als Heel mit aufgetreten ist. Da ist schon echt vieles dabei, was man gerade so als Kind-Wrestling-Fan der 90er wirklich sehr lieben kann. Deswegen, der Fokus, das siehst du auch in den Matchzeiten, liegt ja hier eindeutig auf dem Rumble-Match. Ne? Also die anderen Matches nehmen ja hier gerade mal, ich überschlag's gerade mal grob, 45 Minuten ein. Und der Rest der Show sind ja im Prinzip Interviews und eben das große Royal Rumble-Match. Wir haben unheimlich viele Vignetten in dem Ding. Ne?
Und gerade, ja, du hast vollkommen recht, also der Rumble ohne Zweifel einer der Top 3, definitiv. Aber, und daher kommt, glaube ich, auch dieses berühmte Zitat, with a tear in my eye kann ich hier leider nur eine A geben.
Ich überlege sogar A oder B tatsächlich. Also das.
Dafür ist der Rumble einfach zu groß, der überschattet ja alles.
Ja.
Ich glaube, B würde dem nicht gerecht, glaube ich.
Na gut, dann schiebe ich den mal hier hin. Ich hoffe,
with a tear in my eye.
Ja, ich schaue gerade nochmal. Wir haben das hier bei uns nur auf so einer Mini-Ansicht. Ich hoffe, das ist das richtige Poster, was ich jetzt erwischt habe. Nicht, weil das Poster von 91 und 92 ist sehr ähnlich und die Aufnahmen sind relativ klein. Also von daher vertraut mir mal, dass es das Richtige ist.
Vielleicht haben wir den 91er jetzt auch auf die A gesetzt.
Genau. Und verzeiht's mir, wenn es der falsche ist. Genau. So, 93, Shaggy. Jetzt sind wir quasi da, wo Markus und ich gerade bei den Golden Years stehen. Auch da merkt man gerade so den Generationenwechsel. Ne? Kein Hulk Hogan mehr auf der Card, kein Ultimate Warrior, kein Sid. Ric Flair ist noch dabei, aber der ist ja schon auf dem Weg raus aus der Federation quasi. Spielt auch hier im Rumble-Match keine große Rolle. Dafür haben wir hier einen, ja, noch nicht ganz neuen, aber einen ganz anderen Star, der als Champion auftritt, nämlich Bret the Hitman Hart, der gegen einen anderen neuen Star antritt, gegen Razor Ramon um die WWF Championship. Das war ein sehr gutes Match. Wir hatten Bam Bam Bigelow, der zurückgekehrt ist gegen den Big Boss Man. Die Fehde der Rockers ist hier wirklich mal gestartet. Shawn Michaels gegen den zurückkehrenden Marty Jannetty um die IC Championship. Und als Opening Contest haben wir wieder mal die Beverlys, wieder mal auf einer Rumble Card, so meine ich das. Und die treffen auf eine weitere Neuverpflichtung hier, auf die Steiner Brothers.
Ja, die sind jetzt, waren zu dem Zeitpunkt auch angekommen bei der WWF. Und wo du auch von, ja, neuer Generation sprichst, mit Yokozuna, auch ein relativ neuer Mann, der hier ganz klar den richtig riesengroßen Raketenrucksack aufgesetzt bekommt, sonst hätte er gar nicht so abheben können. Und natürlich jemand, der Mann des Rumbles, wo man von Generationenwechsel spricht, Bob Backlund.
Oder? Ja. So. Entschuldigung, das ist ja das Kuriose eigentlich an diesem Rumble-Match. Ne? Wir haben das ja in den Golden Years schon mal durchgesprochen. Und Bob Backlund wird hier präsentiert wie ein alter Mann. Einfach. Ne? Der wird ja, der kommt ja, der ist ja aus dem Retirement quasi gekommen und ne, von der Highschool runter, so ungefähr. Ne? Und dann er wird hier präsentiert wie ein alter Mann, der irgendwie per Zufall in den Rumble reingefallen ist sozusagen und dann irgendwie per Zufall so lange durchhält und dann ja auch zwischendurch so eine Verschnaufpause bekommt nach einer Attacke. Aber de facto ist der arme Kerl hier gerade mal 44.
Ja, so. Ja, wenn man sich heute sind die Main-Eventer alle älter.
Teilweise, ja.
Und da Bob Backlund war halt ein alter Mann zu der Zeit auch so. Ja? Also wenn man schaut, wie Leute wie die Earthquake, die ja damals auch alt aussahen, die waren ja noch recht jung. Ja? Das darf man nicht vergessen.
Ich mag die Undercard hier. Also ich mag Bret Hart gegen Razor. Ich mag Shawn Michaels gegen Marty Jannetty, auch wenn die späteren Verlauf noch ein besseres Match haben sollten. Steiners gegen Beverlys war okay als Showing für die Steiners. Bam Bam Bigelow gegen Bossman war durchwachsen, sagen wir es mal so. Ich bin aber kein großer Freund von dem Rumble, weil dem in meinen Augen massiv Star Power fehlt, weil wir da auch wirklich so Namen haben wie Damien Demento und nicht böse Coco gemeint, selbst ein Carlos Colon zum Beispiel, der da eine Rolle spielt, aber als WWF-Fan kannte man den halt einfach nicht. Ne? Auch dass ein Tenryo da, legitime Legende, absolut, aber er hat halt keine Footprints bei WWF quasi.
Ganz klar.
Max Moon, Virgil, auch Tag Teams mit dabei. Das hat sich nicht so groß angefühlt wie im Jahr davor insgesamt. Und für mich bleiben hier immer nur ganz wenige Storys hängen. Der erste Auftritt von Giant Gonzalez, der ja den Undertaker eliminiert, nachdem der ja in der Midcard aufgeräumt hat. Ja, und dann eben Yokozuna, vielleicht dann noch mit diesem Aufeinandertreffen gegen Earthquake und so. Und dann eben, dass man eigentlich sich gewünscht hat, dass Mr. Perfect ein bisschen länger drin bleibt, weil der eigentlich eines der Top-Faces hier gewesen ist, aber der dann auch blöd eliminiert wird.
Ja, und der blöde Pin am Ende, den Macho Man angesetzt hat nach dem Elbow an Yokozuna, wo er dann raus rüber. Also, da waren viele Momente. Giant Gonzalez Debüt, das war schon irgendwie beeindruckend oder so. Ja. Irgendwie. Ich kann es nicht sagen genau, ob das beeindruckend, das fasst das nicht ganz, aber irgendwie beeindruckend passt da, glaube ich, besser. Aber ansonsten war das tatsächlich jetzt kein guter Rumble. Ganz klar nicht.
Ja, das ist halt hier so ein bisschen das Problem. Ich stelle mir auch heutzutage, wo ja die Ansprüche so hoch sind, gerade an die letzten Zahlen, wenn da alles zum Ring kommt, dann kommt halt erst nochmal 29 der Repo-Man rein. Finde ich ein bisschen witzig. Am Ende, da war es Randy Savage, der natürlich dann nochmal einen großen Pop bekommen hat und dann eben auch die letzte Nummer quasi gewesen ist, die hier Yokozuna eliminiert hat mit diesem komischen Kickout. Aber es ist eine schwierige Kiste. Ich bin kein so riesengroßer Freund von dem Rumble insgesamt, auch wenn da zwei gute Undercard-Matches dabei sind. Wo stecken wir das hin, Shaggy? Ich überlege gerade, wozu ich tendiere. Ist der Hirich eher zu einem C oder eher zu einem D? Wo steckst du es hin?
Naja, ein C ist es für mich gar nicht. Also definitiv nicht. Da war der Rumble, der wie zu dem Zeitpunkt auch wirklich das Match des Abends war, noch ganz klar. Da war die Undercard noch nicht so wichtig. Die war hier sehr gut, die Undercard. Aber der Rumble selber, der war nicht gut genug. Also ich glaube, eine C würde ich hier definitiv in meinen Augen nicht geben. Aber ich würde eher im weiteren oberen D-Bereich den ansiedeln, muss ich leider sagen.
Okay, dann packen wir die mal in den D-Bereich. Kann ich auch mit leben. So, weiter geht's. Wir sind im Jahr 1994 angekommen. Und das 1994, auch da wieder viele neue Gesichter, aber auch alte Gesichter. Yokozuna mittlerweile als Champion natürlich hier angekommen. Und wir haben das berühmt-berüchtigte Casket-Match. Yokozuna gegen den Undertaker. Wir erinnern uns alle daran. Die Attacken vom halben Heel-Locker-Room oder vom ganzen Heel-Locker-Room, der Undertaker, der dann in den Sarg gestopft wird und dann eben hat, ja, das war ein Moment. Dann haben wir noch Razor Ramon gegen Irwin R. Scheister um die Intercontinental Championship. Das war da, die beiden hatten eine legitime Fehde. Match an sich ist eher so mittel gewesen, wenn man ehrlich ist. Dann hat man aber auch noch die große Story-Entwicklung hier gehabt, Shaggy. Die Hart-Brüder, Brad und Owen, haben sich über Weihnachten zusammengerauft, um dann hier die Tag-Team-Titles ins Visier zu nehmen von den Quebecers damals. Und da gibt es natürlich dann die Geschichte mit der Knieverletzung von Bret Hart und der dann am Ende, anstatt mit Owen zu taggen, den Sharpshooter ansetzt und dann klappt das nicht und dann wird das Match quasi abgebrochen und Owen ist ganz enttäuscht. Es gibt den Kick, den Tritt gegen das Knie. I kicked your leg out of your leg. Oder wie hat das nochmal gesagt?
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, so hat das dann gesagt. Und wir haben auch noch als Opening Contest Tatanka gegen Bam Bam Bigelow gehabt. Da sollte es eigentlich Tatanka gegen Ludwig Borger geben. Der Ludwig Borger hat sich aber verletzt und war dann auch nie wieder gesehen, zum Glück, bei der WWF. Und der Main Event, der Royal Rumble, Shaggy, auch nicht so star-studded, wie wir es schon mal gehabt haben, aber vielleicht mit zwei großen Geschichten. Zum einen das Showing von Diesel, also wirklich das Coming Out quasi von Diesel und natürlich dem großen Finish mit Lex Luger und Bret Hart, die hier gemeinsam über das Top Rope gehen. Wir dürfen nicht vergessen, auf Lex Luger war ja sogar noch ein Kopfgeld ausgesetzt hier. Da hat ja Mr. Fuji damals seine ganz persönlichen Kopfgeldjäger, weißt du noch, auf Lex Luger angesetzt. Den Great Kabuki und Tenryo. Hallo!
Ja, die hat man da angesetzt, die ja beide auch im Royal Rumble Match dann auch standen. Ja, und man hat hier, du hast Diesel angesprochen, der hat ja ein großes Showing gehabt, der hat etliche eliminieren dürfen. Und Bob Backlund übrigens auch nach weniger als einer Minute in diesem Jahr, noch mal deutlich kürzer drin. Wir hatten mehrmals die Geschichte des Großgewachsenen. Wir hatten mit Diesel, der wurde ja auch von mehreren dann raus befördert. Crush, auch der, da brauchten mehrere Leute. Und vor allem Mabel. Das weiß ich auch noch, diesen Moment. Und natürlich das Ende. Das ist auch noch in Erinnerung geblieben, ganz klar, wie beide dann übers oberste Seil gingen. Auch ein Shawn Michaels durfte sich hier schon mal gut präsentieren, muss man auch so sagen. Aber trotzdem, solide, ein überraschendes Ende.
Ja. So, wo stecken wir denn das hier insgesamt hin? Also ich würde das jetzt, also ich habe diesen Rumble immer lieber geschaut als den 93er zum Beispiel. Für mich, ich bin jetzt bei der 93, bin ich jetzt, den habe ich echt nicht so richtig gemocht, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt im Nachgang bin ich fast dabei, den in E zu stopfen, aber dafür ist er eigentlich auch zu gut, was die Undercard angeht. Ich würde aber jetzt den 94er auf ein C packen, weil das zumindest Momente kreiert hat.
Ja, bin ich dabei. Kann ich mitgehen, aufgrund der Dinge, die du auch da gesagt hast. Also ja, da waren Momente dabei, die ihn vielleicht ein bisschen über den vorigen Rumble stellen.
Du musst auch so ein bisschen differenzieren. Jetzt haben wir so eine lange Latte hier bei den Ds und nicht bei den Cs. So. Also auch dieses mit dem in den Himmel auffahren und so. Das, aus heutiger Sicht wirkt das halt total albern, weil ich weiß noch, wie geflasht ich damals gewesen bin und ich kann mich sogar noch dran erinnern, weil da hatte ich einen Kumpel zu Besuch gehabt und wir haben uns das angeschaut und da weiß ich noch, dass ich noch zu ihm gesagt habe und sehr oft behält man ja so Dinge, weil man so in der Emotion gewesen ist, dass ich zu dem gedacht habe, sowas passiert nur in der World Wrestling Federation. Also der Hype-Guy war damals schon in mir drin, muss ich sagen.
Ja, ja.
So, 95, Shaggy. 95, das kürzeste Rumble-Match, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ne? Da hat man ja die Intervalle drastisch nach unten geschraubt und hat noch nicht mal so getan, als ob man sich da Mühe geben würde. Wir hatten hier auf der einen Seite, gehen wir erstmal vielleicht die Undercard durch. Wir hatten Jeff Jarrett, der sich hier gegen Razor Ramon durchgesetzt hat. Auch ein neuer Name, also Jeff Jarrett, begleitet vom Roadie damals, um die IC Championship. In meinen Augen viel zu langes Match. Ich fand das damals unglaublich langweilig. Der Undertaker gegen IRS, das war diese unsägliche Fehde der Undertaker gegen die Million Dollar Corporation. Boy, oh boy. Und wir hatten dann hier ein sehr langes Match zwischen Diesel und Bret Hart, was dahinter im Unentschieden geendet ist, weil am laufenden Band Leute eingegriffen haben, namentlich Shawn Michaels und Owen Hart und so weiter und so fort. Ja, und dann hat man noch ein weiteres Match. Da gab nämlich im Vorfeld ein Tag-Team-Turnier um die vakantierten Tag-Team-Belts. Und da trafen dann hier der 1-2-3-Kid und Bob Holly auf die Million-Dollar-Corporation, Bam Bam Bigelow und Tatanka. Da konnten sich ja hier die kleinen Männer durchsetzen. Aber viel interessanter ist natürlich, dass dieses Match, diese Niederlage, ja im Endeffekt der Aufhänger gewesen ist für die Fehde zwischen Bam Bam Bigelow und LT, also Lawrence Taylor, der ja hier ringside gesessen hat und sich dann drüber kaputt gelacht hat, dass Bam Bam Bigelow hier verloren hat. Und dann gab es ja den Schubser und alles andere ist ein Stück WrestleMania-Geschichte, Shaggy. Royal Rumble Match. Shawn Michaels gewinnt das Ding hier als Nummer 1. Gegen die Nummer 2, den British Bulldog. Am Ende dieses legendäre Finish. Shawn Michaels wird übers Top Rope quasi hier geworfen, hält sich fest, baumelt einen Fuß. Der Bulldog jubelt und ja, wird dann daraufhin von Shawn Michaels eliminiert. Das Rumble-Match an sich, wenn man jetzt mal vom Anfang bis zum Ende durchgeht, auch hier super wenig Star-Power, oder? Wenn man sich mal so den Namen anschaut, wer da dabei ist, man hat das Gefühl, das ist eher ein Tag-Team-Rumble. Und ein Undercard-Rumble.
Ja, gefühlt kann man das auch so sagen. War hier nicht die Zeitspanne auch kürzer? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ja, das war's doch. War's doch. Also, ja, das Besondere natürlich, die Nummer 1 am Ende als Sieger, das hatte man so auch dem Sinne noch nicht. Und die Nummer 2 als Vorletzter auch, als Zweiter und als Zweiter auch am Siegerpodest. Also, das war schon das Spannende auch da. Und man hatte da auch ein paar Momente ohne Hart, der ja dann auch da keine große Rolle im Rumble selber spielte, aber da ist ja dann auch mal auf dem British Bulldog auch getroffen, so dieses kurze Moment, wo er dann wieder rausgegangen ist. Das war für mich auch ein Moment. Ansonsten ist da wirklich nicht viel passiert. Aber das ist erinnerungswürdig aufgrund des Schlusses des Sieges von Shawn Michaels, der als Nummer 1 reinkam.
Ja, also das hast du halt hier echt nur Füllmaterial drin. Ne? Das war so mein Problem hier. Und selbst, also jetzt nichts gegen den British Bulldog, auch damals zu der Zeit, aber du hattest hier im Endeffekt, hattest du hier maximal Shawn Michaels, den Bulldog, vielleicht Lex Luger.
Ja, und Lex Luger muss man noch entnehmen, ja.
Und dann wird's schon langsam eng, ne? Dann hast du vielleicht noch einen Crush, der ja dann auch Nummer 28 gewesen ist hier. Also Nummer 28, der rausgeworfen worden ist. Aber da war wirklich nicht viel. Auch in der Midcard, ne? Da hast du auch immer so jemand wie ein Kiko Bundy da gehabt und die
Harris. Die Harris-Brüder und die Bushwackers, ja, ja.
Ja, klar. Und die Godwins und die Guns. Und ich habe keine Ahnung, was hier ist. Das ist wirklich eher. Also hier hast du das Gefühl, dass eigentlich der Rumble fast schon die zweite Geige spielt im Vergleich zur Undercard. Die Undercard war bedeutend besser als der Rumble. Ja,
lass mich nochmal ein paar Namen nennen, um es auch nochmal spannender zu machen. Wir hatten Steven Dunn. Wir hatten mal wieder Bob Backlund dabei, der auch relativ kurz da drin war. Aldo Montoya, den Mentor. Die Bushwackers haben wir schon gesagt. Ich hatte die Harris Blue Twins. Timothy Well war zum Beispiel auch Jimmy Dalloway, Tom Pritchard, Quang. Duke Josey.
Aldo Montoya.
Ja, den habe ich erwähnt, den habe ich gerade gesagt.
Ja,
Entschuldige.
Ja, das war hier wirklich vom Aufgebot her, war das hier echt ein schlechter Rumble. Also das muss man auch so ganz klar sagen, weil einfach. Wer hätte hier eine größere Rolle spielen können? Aber dafür war die Undercard gut. Ich finde dieses Match zwischen Diesel und Bret Hart, das war ein sehr, sehr gutes Match. was wir da gesehen haben. Und auch dieses Tag Team Title Match war auch sehr gut. Nichtsdestotrotz ist natürlich, also der Rumble wirkte ja komplett entwertet, obwohl Pamela Anderson mit dabei gewesen ist. Ja, Shaggy, ne? Ich weiß nicht, ob wir es übrigens gesagt haben, dass bei WrestleMania, beim Rumble 93 war das erste Mal, dass es quasi ums Title Match bei WrestleMania war. Das ist zum ersten Mal ein ganz wichtiger Punkt. Shaggy stirbt in der Zwischenzeit ein bisschen, weil er sich am Wasser verschluckt hat. Ist das ein D für dich? Also wir sprechen hier vom gesamten Event.
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, da muss man einordnen. Wie so viele. Da kommen die meisten Rumbles, glaube ich, hin.
Ich überlege gerade, die Undercard rettet es halt nicht. Der Rumble ist halt echt schlecht. Also der Rumble ist für mich wahrscheinlich einer der fünf schlechtesten Rumbles, die wir haben.
Ja, das ist es definitiv. Also ich bin auch mit einer E einverstanden in dem Fall. So, also das ist kein, die Undercard war solide, mehr aber auch nicht wirklich.
Ja. Das hat so Bedeutung. Ach komm, wir sind streng. Ich bin jetzt mal streng. Ich sag mal ein E. So.
Ja.
Zack. Gehen wir mal weiter. Sind wir im Jahr 96 hier schon angekommen. Also ich zähle gerade nochmal auf. Also wir haben bis jetzt, oben ist gähnende Leere bei uns im Feld. Also wir haben bis jetzt nur den Royal Rumble 92 auf A gesetzt. Dann haben wir auf C haben wir den Rumble 94. Auf D haben wir 89, 90, nee, warte mal, 89, doch, 90, 91 und 93 und dann auf E den ersten Rumble und den Rumble 95.
Aber ich nehme es mal vorweg, ich glaube, oben mit dem nächsten Rumble wird oben auch nicht mehr passieren.
Nee, aber das, also der 96er Rumble ist auch so eine Geschichte, ne? Wir haben ja auf der einen Seite, ist das nächste Mal, dass der Rumble nicht im Main Event steht. Das ist vielleicht hier eine ganz wichtige Kiste. Opening Contest, Ahmed Johnson gegen Jeff Jarrett, die Rache des Ahmed Johnson. Dann Smokey Guns gegen die Body Donners um die Tag Titles, auch eher so vernachlässigbar. Interessant auf jeden Fall, Goldust, der sich hier von Razor Ramon den IC-Belt holt. Dann schon als viertes Match auf der Maincard hier der Rumble natürlich. Und Shawn Michaels, der dann eben hier gewinnt, also zurückkehrt und gewinnt das Ding, also quasi zweimal in Folge, ähnlich wie es zuvor nur Hulk Hogan geschafft hat. Und im Main Event dann der Undertaker gegen Bret Hart. Und das war auch ein recht gutes Match, muss man an der Stelle sagen.
Ja, aber man muss sagen, warum auch immer das der Main Event, man hat die Leute mit einer Disqualifikation nach Hause geschickt. Also das auch kein klares Finish hier, der Undertaker als Sieger durch die Queue.
Ja, da gab es dann den Tombstone Piledriver und dann gab es auch noch den Eingriff dann, glaube ich, wenn ich mich komplett täusche, ne? Ja. Weil dann nochmal Diesel hier eingegriffen hat. Gab es nicht auch dann den Mittelfinger von Diesel gegen den Undertaker, was dann quasi die...
Ich meine, das weiß ich nicht mehr. Aber glaube, das muss bei dem Event gewesen sein.
Das war die Geschichte, dass mich Diesel in der Zeit hier quasi zum Heel geturnt ist und dann da eben dann so verschurken wurde. Das war ja auch im Rumble-Match so, ne, dass dann Shawn Michaels am Ende Diesel rausgeworfen hat und man nicht genau gewusst hat, welche Entwicklung das nimmt. Hier der Rumble, auf der einen Seite natürlich geprägt durch das Comeback von einem Shawn Michaels, ganz, ganz stark, der ja hier unter anderem einen debütierenden Vader rausgeworfen hat. Zusammen mit Yokozuna, warum auch nicht?
Ja, kann man so machen.
Genau, also insgesamt, wenn ich mir so das Starterfeld anschaue, sehr viel andere frische Leute. Also wir haben das Squad-Team hier übrigens mit dabei.
Das ist schön, dass du dir frische nennst. Andere frische Leute und als erstes nennst du das Squad-Team.
Ja, aber wir hatten halt auch Leute wie einen, natürlich die später auch eine Rolle spielen sollten. Wir hatten einen Hunter Hearst Helmsley dabei, wir hatten einen Steve Austin als Ringmaster dabei, wir hatten einen Isaac Yankem, der spätere Kane, mit dabei. Also da hat man schon gemerkt, dass man hier so ein bisschen den Kader verstärkt hat und ja, einfach sich breiter aufgestellt hat, als es zum Beispiel im Jahr davor gewesen ist. Ich fand den Rumble hier auf jeden Fall besser als das im Jahr davor. Dafür war die Undercard nicht ganz so gut.
Ja, aber man hatte jetzt auch, klar, besser, ja. Aber auch hier hatte man nicht wirklich so viele große Namen im Rumble. Also Namen, die zu dem Zeitpunkt zumindest groß waren.
Das stimmt.
Du hast klar Isaac Yankem als Kane oder den Ringmaster Steve Austin angesprochen. Aber das waren die zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht.
Nee, du hast ja in der Midcard hast du ja quasi hier diese beiden Giganten, die sich nicht ganz einig gewesen sind, Camp Cornette, ne, mit Yokozuna und Vader. Das war so die Giganten, wo du dich gefragt hast, so wer soll die denn rausschmeißen und überhaupt und.
Na gut, man hatte das Squad-Team dabei, dieses gehen dann nochmal in ähnliche Breite, die früheren Headhunters auch, die ja wirklich, also, ich glaube, zu den schlechtesten gehört, was man in den Wrestling-Ring bisher auch gesehen hatte. Also,
Ich fand die aber witzig in der Rolle, die sie da gehabt
haben. Absolut, total. Ich mochte die auch als Headhunters bei der WCW auch, aber im Ring waren die halt nicht gut.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich finde, den Rumble auch da wieder, den fand ich besser insgesamt, glaube ich, als den im Jahr davor auf jeden Fall. Auch die Zeiten waren da wieder eine andere. Man hat diese Zeiten, diese Intervalle wieder hochgeschraubt.
Ja.
Was auch eine richtige Entscheidung gewesen ist. Also ich will kein Rumble-Match haben mit 30 Leuten, was nur 35 Minuten, 40 Minuten geht, sondern das muss schon an einer Stunde kratzen, in meinen Augen. Wir hatten ein sehr gutes Match zwischen Bret Hart und Undertaker. Wir hatten ein, ich sag mal, solides Match zwischen Goldust und Razor Ramon und dann hatten wir noch zwei andere Matches. Wo packen wir das hin?
Ich kann mich nicht entscheiden. Also
das ist eine gute Voraussetzung für den Podcast.
Über den Rumble vom letzten Jahr definitiv.
Ja.
Aber nicht so weit drüber.
Nee, aber ein E ist es halt für mich eigentlich auch nicht.
Nee, E ist es nicht, das definitiv nicht. Ich würde schon in den D-Ordner packen.
Packen in den D-Ordner. Wir sind aber auch streng heute, oder?
Ja, aber muss so sein.
Okay. So, wir sind im Jahr 1997 angekommen. Und 1997 war so ein verqueres Jahr. Das war ja damals in San Antonio, Texas, im Alamo Dome. Und wir erinnern uns dran, die Survivor Series war in New York, wo Shawn Michaels ausgebuht worden ist. Und dann hat man ja hier den Rumble in den Alamo Dome gepackt und hat noch mit José Rosario noch den Lokalmatador mit dabei gehabt sozusagen und hat ganz viele mexikanische Wrestler auch mit dabei gehabt. Also wir hatten ja unter anderem auch sowohl im Rumble als auch hier in der Undercard haben wir Mexikaner dabei. Also wir hatten dann hier einen Hector Garza, Puero Aguayo, Heavy Metal, Fuerza Guerrera und Jerry Estrada und Canek hatten wir hier noch drin in einem Six-Man. Wir hatten außerdem Vader gegen den Undertaker. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Muss ich mal gucken hier. Ahmed Johnson gegen Farouk und Hunter Hearst Helmsley gegen Goldust um die IC Championship. Und auch hier war der Rumble nicht der Main Event, sondern der Main Event war dieses angesprochene Rematch von Shawn Michaels gegen Psycho Sid, wo sich Shawn Michaels die Championship zurückholen konnte. Und der Rumble ist hier stark geprägt dadurch, dass wir ja diese Geschichte von Steve Austin gehabt haben. Oder es ist eigentlich das erste richtig große Rumble-Showing hier von Steve Austin und auch einen Bret Hart, der hier zunehmend ja nicht jüdische Seiten annimmt, aber diesen Frust, den Bret Hart dann eben hier schiebt, aufgrund der Umstände, nennen wir es einfach mal so, Der sollte dann hier eine größere Rolle spielen. Also der Generationenwechsel hin zur Attitude Era, der war hier auf jeden Fall spürbar in dem Rumble-Match. Erstmal, wie bewertest du hier die Undercard und die übrigen Matches außer dem Rumble und wie bewertest du den Rumble?
Die Undercard zu bewerten ist auch recht schwierig, finde ich, auch in dem Fall, weil du hast gerade gesagt, Vader gegen Undertaker klingt auf dem Papier total toll, so würde ich sagen, aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie das Match war. Der Vader auf jeden Fall durfte hier siegen, aber an mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Dafür kann ich mich aber auch an die Feder Ahmed Johnson Farouk noch ganz gut erinnern, auch an dieses Match. Auch Triple H gegen Goldust, auch da die Geschichte. Das war ja die Zeit auch, als Mr. Hughes noch Bodyguard von Triple H war. Und ich habe mich damals als Fan von mexikanischem Wrestling auch sehr über damals Triple A, darf man ja die heute jetzt die Verbindung noch enger, Wrestler gefreut. Auch Mil Máscaras, der ja dann im Rumble stand, aber auch hier mit Hector Garza war auch jemand, den ich ja sehr, sehr mochte, Pero Aguayo. Aber das Publikum hat es nicht interessiert. So muss man ganz ehrlich auch sagen. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwierig, die Undercard hier zu bewerten. Auch der Main Event Shawn Michaels gegen Sid. Klar, Shawn Michaels als Hometown Hero. Damals aber die Zeit mit José Rosario an seiner Seite, die war auch nicht wirklich gut. So diese Face-Run. Also ich tue mich da schwer, aber Steve Austin, der hat schon gebracht und wir hatten auch den Rumble, der ja, ich finde, auch sehr gut besetzt war, auch mit Namen wie Mankind, Rocky Maivia in seiner Anfangszeit, klar, den Bulldog mal wieder, auch Triple H, der ja auch mit am Rumble war, dass der Undertaker auch, also wir hatten hier viele Namen, die
Vader auch,
also viele Wrestler, die quasi auf der Karte schon standen, hat man einfach vielleicht auch aufgrund der größeren Namen dann auch nochmal in Rumble gepackt, damit man dann nicht nochmal die Squad-Team oder die Harris-Brüder einsetzen muss. Supernetico nicht zu vergessen, der war ja auch dabei.
Ja, also auch gerade, dass du hier einen Mil Máscaras mit dabei hast, der ja wirklich ein absoluter Megastar auch damals gewesen ist und den man ja nicht eliminieren lassen wollte oder der sich nicht eliminieren lassen wollte und der deswegen sich selber eliminiert hat. Der ist doch vom Top Rope, meine ich, nach draußen gesprungen oder so und ist dadurch eliminiert worden. Wir haben in der Anfangsphase tatsächlich zwei Selbsteliminierungen. Ne? Ahmed Johnson, der aus dem Ring rausgeht, um sich nochmal mit Farouk zu kloppen und dann eben einen Mil Máscaras, der auf dem Wege ausscheiden. Aber wir haben halt eben viele neue Gesichter und ich finde, das ist was Positives in dem Falle. Abstände übrigens damals 90 Sekunden, also 90 Wrestling-Sekunden, wir wissen alle, wie das ist, ne? Ja, es ist ja nun mal so. Oh, ich find's schwierig. Ich weiß, dass ich das damals, weil ich kannte die ganzen maskierten Leute hier nicht, ich kannte die ganzen Mexikaner nicht.
Die waren ja nicht alle mal maskiert.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich kann die ganzen Mexikaner nicht, sagen wir mal so. Ganze AAA-Talent hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Und es ging mir halt vollkommen am allerwertesten vorbei, dass dann da so ein Six-Man-Tag zum Beispiel dabei ist und dass dann auch der Rumble mit 4 Talents aufgefüllt ist. Dafür.
Also ich muss sagen, Pyrov und Cibernetico, die mochte ich sehr. Latin Lover war ja auch noch Teil in dem Rumble. Also man, und in diesem Fall hat ja über 10 Mexikaner auf der Karte gehabt. Von daher kann ich total gut verstehen, dass jemand, der damit nichts anfangen konnte, da eher irritiert war, so will ich es mal nennen. Mich hat's erfreut, aber hat den Rumble nicht besser gemacht.
Und vor allem, es waren sogar noch mehr, ne? Wenn du dir die Dark Matches anschaust, da sind halt, quasi, wenn du bei einer AAA-Show bist.
Ja.
Wenn man ehrlich ist. Also von daher, was aber natürlich hier ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir auch im Rumble-Match eine durchgehende Story haben, natürlich mit Steve Austin, der hier reinkommt, auch dann die Leute eliminiert, dann gibt's natürlich auch dieses berüchtigte Bild, da so hier Austin auf dem Turnbuckle sitzt und dann sagt, hier Leute, ne? Wie lange denn noch? Nein, das war schon.
What time is it? It's Austin time.
So ungefähr. Ja, wo stecken wir das hin? Ist das ein D oder ist das ein C oder ist das gar ein B?
Nein, also ein B ist es auf jeden Fall nicht, definitiv nicht. Also trotz meiner Befürwortung hätte ich es in den oberen D-Bereich gesteckt.
Und dann lass uns doch ein C packen.
Ja, bin ich einverstanden.
Okay, packen wir es in C. So, dann würde auch jemand drin haben. 98. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ah nee, 98 ist noch nicht der, den ich hasse. Das ist der 99er.
Da kommen wir gleich zu. Der 98er. Der hatte was. Der hatte nur ein schreckliches Plakat. Das war doch das mit Austin und den Nägeln.
Genau. Genau das. Auch hier der Royal Rumble nicht im Main Event gesetzt, sondern der Main Event war das Casket Match zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker. Shawn Michaels, der das Ding hier gewinnen konnte und dann natürlich auch Kane, der dann aufgetreten ist und dann wurde am Ende noch der Casket klein gehackt und angezündet. Einfach für den Effekt. Und so geht man dann beruhigt aus der Show raus. Das Schlimme war natürlich hier die Verletzung von Shawn Michaels nach diesem großen Wurf raus über den Casket hinweg, der auch riesig groß gewesen ist. Naja, ansonsten hat man in der Undercard noch Vader gegen The Artist formerly known as Goldust. Wir hatten hier die Minis im Einsatz mit Sunny als Special Guest Referee. Das war ja damals so. Wir hatten Max Mini, Mosaik, Nova gegen Battalion, El Torito und Tarantula. Dann IC Championship on the line mit The Rock gegen Ken Shamrock. The Rock gewinnt das Ding, weil Ken Shamrock den Griff nicht lösen möchte. Aber eigentlich hat Ken Shamrock hier eben gewonnen. Dann geht es weiter mit einem Match um die WWF Tag Team Champions. Erneut DQ-Finish, Legion of Doom gegen die New Age Outlaws. Ja, und dann eben das Royal Rumble Match, was Steve Austin dann hier am Ende relativ klar gewinnt. Auch hier eine ähnliche Geschichte, wie man es früher schon gemacht hat mit Cactus Jack und Chainsaw Charlie, die hier das Ding eröffnen. Also Mick Foley und Terry Funk. Da geht es ordentlich dann eben zur Sache. Und ja, Shaggy, auch hier eine bunte Card, aber halt eben auch, da merkt man so ein bisschen das Problem an der Zeit. Man hat nicht so unbedingt die großen Gegner für den Steve Austin hier gehabt, oder? War das das Problem?
Na, man hatte ja, Mick Foley. So, denn den hatte man sogar mehrmals auch präsentiert. Und
das waren ja gleich drei Gegner.
Das waren ja gleich drei Gegner auf einmal. Aber ansonsten hat man hier auch nochmal mit The Rock auch groß präsentiert im Rumble, das muss man ja sagen, der war auch ewig lange im Ring und war ja dann auch der am Ende dann auch nochmal eliminiert worden ist. Aber ansonsten hatte man tatsächlich hier, ist schwerer, Gegner auch insgesamt zu finden, wenn man Leute wie Kurgan oder wir hatten Blackjack, waren es beide Blackjack, ich glaube es war Blackjack Bradshaw nur dabei, wir hatten Tom Brandy mit dabei, Mosh und Thrasher, der ja auch lange im Rumble blieb, soweit ich mich erinnern kann, das war zumindest für meine Verhältnisse gefühlt damals sehr, sehr lang und die Harris-Brüder mal wieder auch so, also.
Nee, Skull war nicht dabei.
Sicher? Doch.
Ja.
Doch, Skull war dabei.
Der war angekündigt, aber war nicht dabei.
Ach, okay, gut. Dann habe ich es falsch in Erinnerung. Also gut, dass er nicht dabei war. So. Ja, aber insgesamt natürlich hier ganz klar nochmal der Austin Run das ist so der Übergang dann aber so richtig zu Austin Error. Also ja, das war, hier ging es richtig los. Der hatte zwar, wie gesagt, das war der letzte Startschuss und dann ging es los.
Genau das. Und deswegen ist dieser Rumble auch so, ich finde den Rumble, das ist, also wenn du mich jetzt fragen würdest, sollen wir uns einen Rumble angucken, dann wäre das ja auch keiner, den ich mir jetzt gerne anschauen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von diesem Gesamtevent, wenn ich da ganz ehrlich bin. Also das Casket-Match ist gut, der Rest ist so bla, wie es halt sehr häufig in Attitude Era ist. Ich war nie ein Fan von dieser Artist formerly known as Goldust-Gimmick-Geschichte. Rock gegen Ken Shamrock war halt ordentlich.
Ja, wir hatten immer einen Sunny bei den kleingewachsenen Wrestlern als Special Referee.
Aber wo stecken wir das hier hin, Shaggy? Ist das ein D oder ist das ein E?
Irgendwo dazwischen. Also
dazwischen gibt's nicht.
Ja gut, dann lass uns das eher sogar in die E-Richtung schieben.
Ja, ich fand den auch nicht gut, aber ich mach den. Gehen wir ein Jahr weiter. Dann sind wir 99 angekommen. Und
so, wird besser, oder?
Ich weiß nicht. Opening Match, Big Boss Man gegen den Road Dogg. Dann hatten wir Ken Shamrock gegen Billy Gunn. Ken Shamrock verteidigt hier seine IC Championship. Wir hatten X-Pac gegen Gangrel. Sable gegen Luna Vachon um die Women's Championship. The Rock gegen Mankind. Das ominöse I Quit Match mit den 13 Stuhlschlägen. Wie waren es? 8? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich weiß es nicht. Sehr viele.
Und dann ein Rumble-Match, was man komplett der Story zwischen McMahon und Austin geopfert hat. Ne? McMahon, der ja hier in das Match reingekommen ist als Nummer 2, Austin als Nummer 1 und McMahon, der dann angetreten ist, aber dann irgendwann geflüchtet ist und dann waren die beiden ewig lange weg und man hat das Gefühl gehabt, dass all das, was in Rumble passiert, eigentlich gar keine Bedeutung hat. bis es dann irgendwann zur Sache gekommen ist und Steve Austin sieht wie der richtige Sieger aus. McMahon kommt rein, schmeißt ihn raus und McMahon gewinnt den Rumble. Hasse ich komplett.
Werden China noch dabei. Das war ein schöner Moment.
Stimmt.
Das war schon ein cooler Moment.
Über den Raw Rumble, den wir damals gehabt haben.
Ja.
Ja, die Corporate Rumble, Entschuldigung, nicht Raw Rumble.
Genau, genau. Und das war schon dann auch, die hat ja, also das war das erste Mal, oder, dass eine Frau dabei war. Und sie hatte sie nicht sogar Mark Henry eliminiert, wenn ich richtig, ich glaube, es war Mark Henry, den sie rausschmeißen durfte. Ja, ich kann verstehen, dass man den Rumble hasst, weil der Rumble selber, wie du es gesagt hast, zeitweise überhaupt keine Bedeutung hatte, weil man wusste, da fehlen zwei, die eigentlich dazugehören.
Ja.
Oder später einer, der auf jeden Fall noch dazugehört.
Ja, und auch da so auch da hast du gemerkt, dass du halt in der Midcard speziell keine große Talentdichte irgendwie hast, ne? Und klar, hast du auch einen Kane dabei, der sich aber dann selber eliminiert hat und so. Und Steve Austin, der dann irgendwann mal die halbe Corporation quasi aufgeräumt hat. Ich finde dieses Rumble-Match ganz furchtbar. Und das ist auch eins, was ich habe es ein paar Mal gesehen, aber das macht mir auch gar keinen Spaß, weil es halt so komplett auf diese Austin-McMahon-Story dann gegangen ist.
Die aber dann doch ganz entscheidend für die Attitude Era war halt.
Ja.
Muss man, also ganz groß ist die Geschichte groß, aber ja, musste sich alles dieser Geschichte unterordnen. Dieser gesamte Rumble war nur ein Werkzeug für diese Geschichte.
Genau. So, wo packen wir das jetzt hin, Shaggy?
Naja, also deutlich schlechter als der Rumble im Jahr zuvor.
Das ist das ein F.
Also wenn man ihn unter den anderen Rumble ordnet, muss also der zumindest schlechter als der davor. Vielleicht nicht so deutlich, aber schon definitiv schlechter. Ich würde mit dir gehen und sagen, lass uns da gerne ein F geben. Why not?
Komm, geben wir ein F, weil wir heute mal streng drauf sind. So, aufziehen. So. Ja, weiter geht es. 2000. Und das ist ein Rumble, den ich sehr, sehr mag. Das muss ich dir gleich sagen. Und das ist auch ein Rumble-Event, den ich sehr, sehr mag. Da kann ich dir die Card fast aufzählen, ohne dass ich die Card aufrufe. Wir haben hier als Opening-Match das Debüt von Taz gegen Kurt Angle. Wir sind im Madison Square Garden. Das heißt, großer Pop für Taz. Dann haben
insgesamt, ganz kurz, bevor du die Card weitergehst, du hast gerade Madison Square Garden angesprochen. Richtig geile Crowd bei dem Rumble. Ja. Also das darf man schon mal so sagen. Das war, hief die noch mal weiter nach oben, als er vielleicht ohnehin schon ist.
Ja. Dann hatten wir das erste Tag Team Tables Match zwischen den Hardys und den Dudleys. Und das ist ja Geschichte quasi aus heutiger Sicht. Gerade aus dem Jahr 2025, 2026 ist es ein Stück Geschichte, wo die beiden Teams ja auch wirklich ganz viel Spots auch in diesem Abschiedsmatch nochmal mit einbauen wollten. Da hat man Triple Threat um die Intercontinental Championship, weil da gab es ja quasi zwei Champions damals. Die wurden dann hier vereinigt. Chris Jericho konnte sich gegen China und Hardcore Holly durchsetzen. Wir haben ein sehr kurzes WWF Tag Team Championship Match gehabt mit den Outlaws und den Acolytes. dann den Street Fight um die WWF Championship zwischen Triple H und Cactus Jack und dann eben das Royal Rumble Match gewonnen von The Rock. Und dann mit dem letzten quasi hier mit so ähnlich wie Shawn Michaels Spot quasi, ne, wenn man ehrlich ist, ne, der gemeinsam mit Big Show übers Top Rope geht, sich dann festhalten kann. Ich mache Anführungsstriche. Und dann das Ding hier eben gewinnt. So, machen wir vielleicht erstmal die Undercard, Shaggy. Abgesehen davon, dass wir dazwischen auch noch eine Bikini-Challenge oder irgendwie so einen Scheiß gehabt haben, Entschuldigung, aber es ist halt einfach so, finde ich, dass das eine sehr, sehr runde Midcard oder Undercard hier gewesen ist.
Es war ein kein Bikini, es war ein Badeanzug.
Es war ein Badeanzug.
Also, bitteschön.
Sorry, not sorry dafür, dass wir dann hier Mae Young gehabt haben, die sich hier blank gezogen hat hier. Bis heute ein Albtraum. Egal. Ich mag diese Undercard einfach sehr, sehr gern. Wir haben Taz gegen Kurt Angle, das hat für mich funktioniert. Dieses Tag-Team-Title-Match zwischen den Dudleys und den Hardys halte ich noch immer für eines der besten Tables-Matches, die wir jemals gehabt haben.
Ja.
Und der Street-Fight zwischen Triple H und Cactus Jack ist für mich ein legitimes 5-Star-Match.
Ja.
Und Tag-Team-Title-Match ist 2 Minuten, ist egal. IC-Championship-Match war nicht doll, aber war auch okay und mit 7 Minuten 30 in Ordnung. Rumble war nicht der geilste Rumble aller Zeiten, aber war, ich finde, solide. Mit vielen Namen, auch da mit guter Stimmung. Wir erinnern uns an Rikishi, der ein bisschen tanzt zwischendurch in der Undercard. Mit einer durchgehenden Story, mit auch ein paar Überraschungen mit dabei. Große Namen, die wir damals gehabt haben. Dass The Rock hier gewinnen würde, war aber relativ klar.
Weil übrigens dieser Tanz, du hast gerade, das war dieser Tanz mit Too Cool zusammen, wo er sie danach eliminiert hatte und dann
genau. Gab's
diesen Blick auch. Und das war auch ein cooler Moment. Das ist auf jeden Fall ein Rumble-Moment gewesen.
Genau.
Allerdings muss man sagen, was ich nicht mochte, wieder 90 Sekunden.
Ja. Kann ich verstehen. Aber wo sortierst du jetzt diesen Rumble ein? Weil insgesamt ist das, wie ich finde, den haben wir auch schon mal im Watch-Along oder irgendwie so gehabt oder ein Classic Review, ich weiß nicht mehr genau. Das Ding ist schon ziemlich kurzweilig, wenn man sich das so anschaut. Also der gesamte Event, den kannst du dir wegschauen, weil du eben auch in der Undercard wirklich 2 richtig gute Matches auf jeden Fall hast. Und der Rest auch nicht absolut intelligenzbeleidigend ist.
Auch voll in Ordnung. Ich würde den auf jeden Fall weiter oben anordnen als viele andere. Also, ich schwanke tatsächlich sogar zwischen B und C. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ein A ist es definitiv nicht. Also zwischen B und C würde ich den einordnen.
Ja, für ein A fehlt mir so ein bisschen das Rumble-Match. Also ich finde, da ist mir das Rumble-Match nicht stark genug für. Ne? Das ist ordentlich, aber ist nicht so gut.
Da können wir gleich noch drüber reden, beim nächsten.
Ja, ich finde aber für ein C ist mir dafür das andere zu gut.
Ja.
Also dafür, wir haben halt, Triple H gegen Cactus Jack ist halt ein Match, das habe ich, glaube ich, tausende Formale gesehen.
B, nächster.
Okay. Okay. So, da haben wir nicht auch mal jemanden hier auf der B. Da sind wir jetzt bei 2001 angelangt und der gilt ja gemeinhin als einer der besten, nicht nur Rumbles, sondern Rumble-Events, die wir in der Geschichte jemals gehabt haben. Wir haben auf der einen Seite, wo die Karte öffnet, hier von den Dudleys gegen Edge und Christian, Tag-Team-Title-Match. Dudleys holen sich die Titel, muss man dazu sagen. Da gab es vorher so eine Story mit den Gehirnerschütterungen, Concertos und so. Und die Dudleys waren mega over zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir ein Leiter-Match um die IC-Championship gehabt. Chris Jericho gegen Chris Benoit. Aus heutiger Sicht natürlich, ja, Chris Benoit. Schwierig. Aus damaliger Sicht weiß ich, wie das Internet da apeshit gegangen ist wegen dieses Matches, was halt als eines der besten Leitermatches der jüngeren Vergangenheit quasi im Singles-Bereich abgefeiert worden ist. Ivory besiegt China, das war nicht ganz so geil. Dann hatten wir hier Kurt Angle gegen Triple H um die WWF Championship und dann noch einmal das Rumble-Match, was von Steve Austin gewonnen worden ist. Und dieses Rumble-Match ist eins meiner liebsten Rumble-Matches, Shaggy.
Mhm. Ja, auf jeden Fall auch. Also das gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Rumble-Matches. Das ist genau wie bei 92, haben wir gesagt. Mal ist es dies, mal ist es das, je nachdem, wie man auf was man gerade Bock hat. Das ist schon ein toller Rumble. Da sind auch coole Namen dabei, da sind auch ein paar ausgefallene Namen dabei. Wir haben eben den Honky Tonk Man gar nicht erwähnt, der war ja schon mal, aber der ist auch wieder hier.
Oh nein, nicht den Honky Tonk Man.
Aber der ist auch wieder hier dabei.
Das ist richtig.
Kane durfte hier wieder ganz, ganz viele Leute auch eliminieren. Das hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht, den Rumble hier zu sehen. Und insgesamt mit der Undercard muss man den schon weit oben einordnen.
Ja, also der Rumble, der sticht ja durch mehrere Dinge hervor. Wir hatten das Bruderduell der Hardys, ja, die auch mal aufeinander getroffen sind. Wir hatten diesen kurzzeitigen Hardcore-Rumble, den wir da gehabt haben, bevor dann eben Kane die Schnauze voll gehabt hat und einmal aufgeräumt hat. Und wir hatten auch wirklich einige größere Dramen mit dabei. Ne? Wir hatten den Undertaker mit dabei, wir hatten Kane dabei, wir hatten Steve Austin dabei, wir hatten Big Show dabei. Plus halt eben auch damals einen zurückkehrenden Haku, der damals noch, glaube ich, WCW Hardcore Champion gewesen ist, als kleine Überraschung. Ne? Rikishi, I did it for The Rock und so hatten wir dabei. Das ist ein richtig, richtig guter Rumble und der ist sehr kurzweilig und die Zeiten waren auch da wieder bei 2 Minuten, Pi mal Daumen. Am Ende auch ein blutender Steve Austin, der dann hier eben einen Kane eliminiert. Wie gesagt, die Undercard ist richtig gut, dass dieses Leitermatch dazwischen, Angle gegen Triple H ist richtig, richtig gutes Match gewesen.
Ja, lass uns den auf jeden Fall bei A einordnen. Also S ist es nicht, aber A finde ich voll legitim für mich. Ähnlich wie der 92er.
Ja, ich frage mich, ob wir dann, also ich tue mich gerade so ein bisschen schwer, weil ich frage mich, ob wir dann überhaupt ein Rumble-Event in einem S bekommen.
Das wird schwer. Aber ist ja auch nicht unser, also das ist ja nicht unsere Aufgabe, ein Rumble im S-Modus zu bekommen. Das ist die Aufgabe der WWE, sowas mal zu präsentieren.
Ich sag ja nur, also es ist halt dann die Frage, ob man dann sagen soll, das sind die Besten, die gehen dann halt in den S-Bereich. Also wenn, der wäre auf jeden Fall jemand, wo ich da fast dran kratzen würde insgesamt.
Ja, es kratzt auf jeden Fall dran, aber trotzdem, also die Undercard hat nicht vollends überzeugt, die ist gut, aber da eine S zu geben für den Rumble, würde ich definitiv eine S geben, allein für das Rumble-Match. Aber mit der Undercard, die nicht schlecht ist, also ein A ist ja schon sehr gut.
Ja, ja. Also quasi der Rumble ist für dich ein S und die Undercard ist für dich ein B. Und deswegen ist es ein A.
Ja.
Um das auszurechnen, okay.
Und B ist auch schon sehr gut. Also schau mal, wie viel, wir haben ja fast nur D-Sachen. Also wenn man die erste hält, wenn man sich schaut, wenn man in der Mitte teilen würde, in der Mitte von C teilen würde, haben wir deutlich weniger so weit oben. Also das ist schon sehr gut bewertet jetzt.
Na gut, dann belassen wir es dabei. Wir sind beim Royal Rumble 2002 angelangt. 2002, natürlich eine gewisse Fallhöhe nach dieser berühmt-berüchtigten Show von 2001, aber natürlich auch ein besonderes Jahr, nämlich unter anderem mit dem Comeback von Triple H, der auch gleich hier den Royal Rumble gewinnt im Final Two Match gegen Kurt Angle am Ende. Und wir hatten noch Chris Jericho gegen The Rock um die Undisputed WWF Championship. Ric Flair gegen Mr. McMahon im Street Fight. William Regal gegen Edge um die IC Championship.
Was auch ein tolles Match war. Also tolles Match,
würde ich. Ja, das stimmt. Das ist sehr unterschätzt. Dann hatten wir hier einen Tag-Match mit Spike Dudley, Taz gegen die Dudleys um die Tag-Team-Titles und Trish gegen Jazz mit Jacqueline als Special Guest Referee um die Women's Championship. Ich sag mal, eine wilde Show oder vor allem auch ein wilder Rumble-Shaggy. Wir haben unter anderem Mr. Perfect da nochmal gesehen, der es unter die letzten 3 sogar geschafft hat.
Ja, genau. Und die letzten 4 generell mit Angle, Triple H, Austin. Ich habe den sehr, sehr gerne in Erinnerung. Ich habe den eben nochmal geschaut, deswegen habe ich nochmal schnell umgezogen gerade. Wir beide.
Wir beide
haben uns schnell umgezogen, stimmt. Ja, also ich mag's. Also ich mag den Rumble gerne. Da habe ich sehr gerne Erinnerungen. Ich habe gerade eben extra das Match William Regal Edge nochmal erwähnt, weil das fand ich wirklich cool. Also im Grunde sind es ja auch 2 verschiedene Wrestler mit 2 verschiedenen Techniken, die hier gegeneinander angetreten sind. Das hat gut funktioniert. Und ich mochte auch, warum auch immer, Ric Flair gegen McMahon hatte irgendwie was. War jetzt kein 5-Sterne-Match, nehme ich mal vorweg, für die, die es noch nicht gesehen haben. Aber es war irgendwie unterhaltsam. Ja, und der Rumble war halt typisch der von der längeren Verletzungspause zurückgekehrte Triple H. Das hatte man ja einige Male mit Cena unter anderem auch, kommen wir noch dazu. Aber hier finde ich trotzdem, da kam unter großem Jubel zurück. Übrigens der letzte Rumble unter WWF-Banner, kann man ja auch nochmal so sagen, wurde ja danach auch nochmal verändert. Können wir ja beim nächsten Rumble sagen, wie die Liga dann hieß. Die meisten werden es wissen. Ja, also, ich mag den gerne. Muss ich sagen.
Da sind auch viele coole Momente drin.
Ja, voll.
Du hast jetzt so lange gerambelt vor dich hin. Wir haben die Geschichte mit Maven und dem Undertaker. Der Undertaker, der erstmal aufräumt, unter anderem die Hardys eliminiert, Al Snow und Billy Gunn und so weiter und so fort. Und dann kommt Maven raus und eliminiert ihn hier. Das ist ein Moment. Hier ist auch der berüchtigte Hurricane und Steve Austin und Triple H Moment übrigens dabei. Also diese kleinen Geschichten, die spielen ja da immer wieder eine Rolle. Wie gesagt, Mr. Perfect finde ich halt mega cool, ihn da nochmal zu sehen. Gutes Rumble-Match. gutes Titelmatch zwischen Chris Jericho und The Rock, wo man auch Chris Jericho stärker in seine Heel-Persona mit einbaut. Undercard trotzdem durchwachsen. Wo willst du den hinstecken? Ist das für dich ein C? Ist das für dich ein D? Ich tendiere fast zu einem C, weil ich den Rumble sehr mag.
Ja, also ich würde auf keinen Fall D. Also da haben wir einige bei Ds, die mir deutlich weniger gefallen. Insgesamt, die gesamte Card gefällt mir ganz gut. Für mich, ich tendiere gar nicht. Für mich ganz klar ein C.
Okay, dann stecken wir den mal in ein C. Hier, schwupps. Und wir machen weiter. Ja, Shaggy, 2003. Wir sind auf dem Weg zu WrestleMania 19 und hier steht ein gewisser Brock Lesnar ganz, ganz stark im Mittelpunkt, dass er hier in das Royal Rumble Match kommt. Wir hatten das Ding auch ja als Watch Together, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, als Ruthless Aggression Special. Brock Lesnar muss sich erstmal gegen Big Show durchsetzen im Opening Contest, um dann hier im Main Event mit dabei zu sein. Main Event sowieso, Main Event Rumble Match natürlich. Das ohnehin sehr stark geprägt worden ist durch die neuen Namen. Also auch Batista ist da ganz stark mit dabei. Wir sehen einen John Cena hier auch wirklich dann zum ersten Mal da noch als Rapper unterwegs. Wir haben ein geiles Opening mit Shawn Michaels und Chris Jericho, beziehungsweise Christian, der sich als Chris Jericho tarnt. Das ist auch eine zentrale Geschichte, die hier eingespielt wird. Ansonsten Undercard, Kurt Angle gegen Chris Benoit in einem fantastischen Match. Das ist natürlich immer schwierig, Benoit-Matches und so, aber dieses Match ist einfach herausragend, man kann sich anders sagen. Ganz im Gegensatz zu Scott Steiner gegen Triple H, was nämlich einfach nur Grütze gewesen ist, genauso wie Torrey Wilson gegen Dawn Marie.
Also ich, auch Grütze. Ja, ich muss sagen, den Rumble habe ich selber gerade erst gesehen, weil WWE Vault den gerade hochgeladen hatte vor ein, zwei Wochen oder so, ist der gerade hochgeladen worden. Habe ich mir nochmal angeschaut, warum auch immer, aber der kam halt, dann dachte ich, ach, warum auch nicht. Und dann habe ich mir die Undercard nochmal so durchgeskippt auf dem Network und hat dann überlegt, welches Match war besser? Das Match von Torrey Wills und Dawn Marie oder das von Scott Steiner und Triple H? Ich konnte mich nicht entscheiden, was das bessere Match der beiden Sachen war. Aber na klar, wir hatten auch noch, was man nicht vergessen darf, die Dudley Boys, Lance Storm, William Regal, also die waren auch ein tolles Team, muss man sagen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Brock Lesnar, der ja gegen Big Show um diesen Spot noch im Rumble gekämpft hat. Deswegen war es schon eine Brock Lesnar-Show, der ganze Rumble. Also das war schon cool.
Ja, aber hier ist wirklich alles auf der Card vertreten, was man so hatte. Also das war teilweise richtig, richtig geil und auch richtig, richtig scheiße, muss man sagen. Also gutes Storytelling, wie gesagt, schon Michael Chris Jericho im Rumble. Undertaker hier auch nochmal mit dem Maven-Spot übrigens, wo Maven, der ist ja da schon hier, ihn auch nochmal versucht zu dropkicken und sich jubelt und freut und dann kriegt er doch ein paar auf die Schnauze. Ja, also Shaggy, wo packen wir das Ding hier hin? Also es ist eine sehr bunt gemischte Card. Wir haben einen 5-Star-Match, wir haben, wie ich finde, einen launigen Rumble, keinen perfekten Rumble, aber einen launigen Rumble, starker Fokus auf Brock Lesnar. Aber wir haben auch wirklich sehr starke Grütze dazwischen, ne?
Ja, ist schwierig, ja, es ist wirklich schwierig. Also die hat man ja an einem Block gehabt, diese Grütze, wie du es bezeichnest. Also ich würde da ein bisschen drüber wegschauen. Ich schwanke auch hier zwischen C und D in dem Fall. Aber es ist mir schon wäre mir ein C wert, sagen wir es mal so.
Ja, es ist halt, ich finde Kurt Angle, Chris Benoit schlägt halt vieles, was wir auch in den Jahren zuvor gesehen haben. Deswegen, ich gehe mal mit dem C mit, weil wir hier, was wir sonst sehr, sehr selten nur haben, vielleicht 2000 hat man so ein ähnliches Spiel mit Triple H gegen Cactus Jack, das ist ein lupenreines 5-Sterne-Match, 8-Bananen-Match.
Ja.
Und ich glaube, das muss man dann auch so betiteln und hier so mit aufführen.
Und wer weiß, wenn es diese beiden Matches nicht vor dem Match von Benoit und Enkel gegeben hätte, also dadurch wirkte das noch größer, noch besser, würde ich mal behaupten. Also vielleicht hat man das extra so gemacht.
Das war alles ein perfider Plan von Mr. McMahon. Gehen wir weiter zu dem Jahr 2004 und damit zum ersten Mal übrigens ein John Cena auf dem Cover, was ganz interessant ist. Und 2004, ja, aus heutiger Sicht natürlich ähnlich wie gerade eben Kurt Angle gegen Benoit, natürlich ein bisschen schwierig zu schauen, weil das im Endeffekt der große Aufstieg eines Chris Benoit hier gewesen ist, eben mit dem Rumble-Sieg. Chris Benoit, der als Nummer 1 reinkommt und sich einmal komplett durchbeißt sozusagen. Ganz, ganz großartiges Match, muss man sagen. Spannende Story, die man hier erzählt hat insgesamt. Davor haben wir noch ein Last Man Standing Match zwischen Triple H und Shawn Michaels. Wir haben Brock Lesnar gegen Hardcore Holly in einem relativ kurzen Match. Eddie gegen Chavo, Rey Mysterio gegen Jamie Noble und Evolution im Tables Match. Ric Flair im Tables Match gegen die Dudleys.
Ich muss sagen, es war Chavo Guerrero, nicht Junior. Dafür gab es einen Senior. Man hat es da umgedreht gehabt in dieser Zeit auch bei Chavo. Also ja, da war einiges dabei. Sagen wir mal so, der Hardcore Holly hatte ja vorher diese Verletzung zugezogen gegen Brock Lesnar. Monate davor und das war quasi sein Höhepunkt, sein Karrierehöhepunkt, kann man gar nicht anders sagen. Ja. Da, ich habe mich trotzdem irgendwie für ihn gefreut, auch wenn er nicht immer der Sympathischste war. Und insgesamt, ich habe mich damals natürlich auch für Benoit gefreut, dass man da auf ihn setzt, total. Also schwierig, das auch natürlich aus heutiger Sicht zu sagen, aber das war schon ein großer Moment, der, wo man gemerkt hat, okay, jetzt vertraut man ihm, man vertraut und Eddie darf man ja auch nicht vergessen, der war ja auch da auf dem Weg gerade, auch was zu Größerem. Also, dass man jetzt quasi solchen Wrestlern, die vorher nie eine Chance gehabt hätten bei der WWE, dann wirklich die Möglichkeit gibt und gerade hier diese große Benoit-Moment, das war schon groß für mich damals.
Ja, absolut. Ne? Auch natürlich Big Show, der hier sehr dominant dargestellt worden ist und sich quasi auch teilweise durch den Rumble getankt hat, wirklich. Und ein Benoit, der dann am Ende ihn hier am Kopf quasi rausgezogen hat. Wir haben noch viele andere kleinere Geschichten hier, zum Beispiel auch Randy Orton und Mick Foley war ja auch eine Story, die wir hier gehabt haben, wo wir alle gehofft haben, Mensch, das wird doch garantiert ein geiles Match bei WrestleMania und da kriegt man halt so ein Handicap-Match. Schade. Goldberg war auch mit dabei
im Rumble. Darf man auch nicht vergessen. Es war auch ein gut besetzter Rumble, also ohne Zweifel. Ja. Man hatte auch nur Leute wie Nunzio oder Rico dabei, aber es war trotzdem ein ziemlich gut besetzter Rumble. Solche Leute gehören da trotzdem dazu.
Definitiv. Fair enough, eben drum. Ja. Kanonenfutter gehört dazu. Undercard war auch eigentlich recht ordentlich. Ne? Triple H gegen Shawn Michaels, Last Man Standing. Nicht unbedingt mein liebstes Match der beiden, aber trotzdem gut, bis sehr gut. Eddie gegen Chavo ebenfalls. Ray gegen Jamie Noble. 3 Minuten kannst du fast nicht werten. Genauso wie auch das Tables Match mit 4 Minuten. Das ist eben da und ist ein ganz schneller Filler. Das ist für mich wieder in dieser Kategorie C eigentlich. Mir fehlt ein bisschen was zu einem B oder zu einem A. Hm? Also für ein B fehlt mir so ein bisschen was, in der Undercard vor allem. Und für einen A fehlt mir noch viel mehr.
Ja, also wir hatten Jamie Noble und mit Nydia mit dabei. Und ich muss sagen, also die sind leider irgendwie vergessen. Warum leider? Denn ich fand die eigentlich total cool zusammen, muss man sagen. Also habe mich gefreut, die beiden auch wieder zusammen mal zu sehen. Denke ich nicht so oft dran an die beiden, aber es war ein cooles Pärchen, muss man sagen. Aber ja,
Jamie
klar.
Noble, also, denkt man immer wieder dran, wenn man den im WWE-TV sieht als Agent, der dann auftaucht und jemanden auseinanderhält.
An Nydia und ihn denke ich aber nicht mehr.
Achso, okay, na gut.
Ja, der Jamie Noble natürlich, da denkt den sieht man ja häufiger noch, da hast du vollkommen recht. Aber ja, also ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, B würde ich nicht sagen.
Nee, ich schwanke zwischen C und D. Aber ich würde tatsächlich, ich würde dem jetzt ein C geben, rein aus nostalgischen Gefühlen. Ich war ja bei WrestleMania 20 dabei und so, da würde ich, glaube ich, eher mit einem C gehen.
Gehe ich mit, brauchen wir gar nicht diskutieren, gehe ich mit.
Da muss man auch sagen, da hat man einen relativ guten Lauf gehabt. Das waren alles immer solide Rumble-Matches mit großen Stories, die wir gehabt haben. Teilweise natürlich ein bisschen vorhersehbar. Aber trotzdem waren das insgesamt eine gute Zeit eigentlich, was den Royal Rumble als Startpunkt für WrestleMania quasi bedeutet. Und so geht's dann auch im nächsten Jahr weiter. Wir sind im Jahr 2000.
Da kommen wir übrigens zu meinem Lieblings-Royal Rumble-Plakat. Okay. Plakat.
Ja, gut, Plakat, ja. Das ist dieses, wie heißt es denn nochmal?
West Side Story.
Ich wollte gerade sagen Gang Story, aber West Side Story ist natürlich richtig, genau. Hier fange ich mal in der Undercard an zur Abwechslung. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Opening-Match zwischen Edge und Shawn Michaels. Undertaker gegen Heidenreich in dem Casket-Match, das war so Mittel. Triple Threat-Match mit JBL, Big Show und Kurt Angle hier, mit JBL damals als Heel-Champion unterwegs. Und wir haben noch Triple H gegen Randy Orton gehabt um die World Championship. Das hat auch nie so gefunkt, weil irgendwie zu der Zeit hatten die beiden nicht so die absolute Chemie miteinander. Und im Main Event haben wir wieder ein Doppelfinish sozusagen bekommen nach ungewollt 2000 und gewollt 1994 haben wir hier wieder diesen Moment gehabt, wo Batista und John Cena aus dem Ring purzeln, gemeinsam sogar gleichzeitig landen. Viel wichtiger vielleicht ist dann noch die Story, Shaggy, dass dann Vince McMahon zum Ring gerannt kommt, um eine Entscheidung zu treffen und sich erstmal den einen Oberschenkel reißt, dann versucht aufzustehen, sich dann den anderen Oberschenkel reißt.
Ja, also klingt jetzt
fieser
als ich meine, aber einer meiner absoluten Lieblings-Rumble-Momente. Da sitzt und trotzdem unter Schmerzen, der muss ja riesige Schmerzen auch gehabt
unglaublich,
haben.
Unglaublich, ja.
Unter Schmerzen dann da sitzt und trotzdem keine Miene verzieht, weiter böse schaut und trotzdem seine Kommandos gibt. im Jahr vorher hat man ja mit ich habe es eben gerade schon gesagt, mit Benoit und ja auch Eddie in Abstrichen, der nicht im Rumble-Match, aber auch Anfang des Jahres ja zwei Leute aufbauen wollen für ganz oben. Hat aus diversen nicht so schönen Gründen nicht funktioniert. Aber hier hatte man mit Batista und John Cena ja quasi die beiden neuen Aushängeschilder auch schon ja präsentiert. Und so war dann auch das Finale. Also es war auch hier nur wieder ein Generationswechsel, so gefühlt, obwohl beide ja schon im TV omnipräsent waren. Aber hier hat man nochmal ganz klar gezeigt, das sind unsere beiden nächsten Topstars. So, das fand ich, da hat sich ein Batista ja aus dem Schatten von Randy Orton, der ja auch als einen der Topstars ausersehen war, dann glaube ich erstmal herausgekämpft und hat sich hier sehr, sehr gut präsentieren dürfen.
Ja, das auf jeden Fall. Und Batista hat das Ding hier dann am Ende gewonnen. Dürfen wir auch nicht vergessen, wir hatten so ein paar witzige Momente. Ne? Der Einstieg mit Daniel Puder zum Beispiel, der als Nummer 3 reinkam und dann von Eddie und Chris Benoit und später auch Hardcore Holly verhauen worden ist. Ich weiß, das ist so ein bisschen Receipt, Backstage-Politics gewesen. Ich fand das damals richtig witzig. Ich finde es auch bis heute noch witzig. So, tut mir leid. Wir hatten diesen Moment gehabt, wo Mohammed Hassan reingekommen ist und alle sich zusammengetan haben und ihn verhauen haben. Ja, natürlich auch die weiteren Geschichten, auch sowas wie Kurt Angle gegen Shawn Michaels wurde hier eben aufgebaut, die sich gegenseitig eliminiert haben. Das war ein solider Rumble, muss man ganz ehrlich sagen. Und sind wir hier wieder auf einem C oder wo sind wir, Shaggy?
Also, ich wäre dafür. Ich muss sagen, ich würde hier ganz klar, ich schwanke gar nicht, ich würde hier auch ganz klar eine C geben. Wir hatten einen Run.
Ja, ja. Also ich finde auch nicht, das ist ein guter Event, aber es ist eben noch kein Spitzenklassen-Event. Da fehlt mir halt so ein bisschen was. Auch das hier zum Beispiel Triple H gegen Randy Orton. Das war damals, glaube ich, da hat man so eine Concussion-Story gehabt um Randy Orton. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Hm. Opening Contest, wie gesagt, war sehr, sehr gut.
Ja.
Hätte ich auch gerne mal als wirklich großes WrestleMania-Match vielleicht gesehen, die Story zwischen den beiden. Ja gut, Undertaker gegen Heidreich, lassen wir mal außen vor. Triple Threat war auch in Ordnung. Aber da fehlt mir halt eben noch so eine Bombe dazwischen. Also deswegen, die sind alle kratzen, also die einen kratzen so ein bisschen mehr am D, die anderen kratzen so ein bisschen mehr am B, aber trotzdem reicht's da irgendwie für mich bei allen nicht. Deswegen bin ich da mit dem C vollkommen konform. Jetzt gucken wir mal, wo wir im Jahr 2006 hingehen, Shaggy. Das war ja der... Ein legendärer Rumble, vor allem auch der legendäre Rumble, bei dem Rey Mysterio sich hier durchsetzen konnte und wo auch der Rumble nicht mal Co-Main-Event gewesen ist, sondern Co-Co-Main-Event sozusagen, weil davor noch John Cena gegen Edge oder danach dann noch John Cena gegen Edge und Kurt Angle gegen Mark Henry wegen des Comebacks vom Undertaker kommen sollte.
Ja.
Ja, und davor hatten wir noch den Boogeyman gegen JBL, Klassiker, 2 Minuten. Und Mickey James gegen Ashley, 7 Minuten mit Trish als Special Guest Referee. Und dann noch so Cruiserweight Open Ding mit Gregory Helms, Kid Cash, Funaki, Jamie Noble, Nuncio und Paul London als Opener. Also Shaggy, ich weiß, ich glaube bei Kai zum Beispiel, der ja ein brennender Rey Mysterio-Fan gewesen ist, ich glaube da hängt dieser Run hier wirklich ganz, ganz weit oben. Und dieses Match vor allem, auch dieser Event. Wie emotional verhaftet ist er bei dir? Weil Ray als Top-Underdog hier quasi in die ganze Geschichte reingekommen ist, den bösen Randy Orton nochmal ein Schnippchen geschlagen hat und dann diese ganze Story Richtung WrestleMania-Titelgewinn und so, ist ja schon was Besonderes.
Er hat ja auch für Eddie gewonnen,
ja.
Muss man ja auch so sagen. Also das hat man ja ganz klar auch so aufgebaut und auch ein Signal nach oben gesendet dann quasi dann nach dem Match. Und war, wenn ich mich nicht irre, das war der Rekord zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja.
Rekordlänge gab das zu dem Zeitpunkt. Und man hat ja auch Tatanka da auch reingebracht, der war ja auch mit dabei. Das war ein
ich find's geil, dass du da auf Tatanka zu sprechen kommst, als zweites quasi so, hier.
Na, ich habe mich damals irgendwie gefreut. Also,
Rey Mysterio hat gewonnen und Tatanka war auch dabei.
Ja, aber warum denn nicht? Der war ja Überraschung. Also ich mag ja die Überraschungen in einem Rumble. Also das finde ich ja schön. Aber hier hatte man auch viele Namen, die, wo klar war, die werden den Rumble auch nicht gewinnen. Also
ja, ja.
Solide, aber der Rumble stand hier auch, wie du es gesagt hast, nicht mal im Co-Main-Event. Bei World Rumble selber finde ich dann auch immer schon ganz schwierig. Wobei man halt jetzt 2 World-Title hatte, die man auch verteidigen musste. Und du hast den Moment am Ende angesprochen. Das war einer der Gründe, warum er auch nicht am Ende stand. Aber ich finde ihn schlechter als im Jahr davor. Auf jeden Fall.
Ich auch. Also bei aller Liebe für Ray, das Rumble-Match ist auch nicht schlecht. Das hat aber auch viel Downtime, muss man sagen. Mhm. Also ne, wir haben einen Triple H, der hier auch from Start to Finish quasi geht, der dann als Vorletzter vor Randy Orton quasi hier gehen muss. Wir haben Bobby Lashley, der so als New Upcoming Star gefeatured wird, ganz stark, aber dann von Big Show und Kane eliminiert wird. Wir haben auch Shawn Michaels, der hier durch durch Shane McMahon, der gar nicht im Rumble gewesen ist, eliminiert wird auf seinem Wege Richtung WrestleMania. Das ist diese Story, Shawn Michaels gegen die McMahons. Aber ich würde, glaube ich, hier, weil ich den wirklich auch schwächer fand und dieses Poster unglaublich affig finde, würde ich da eher auf eine D gehen, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich dabei. Also wie gesagt, ganz klar, weil ich hier noch schwächer. Es ist kein schlechter Rumble, also wir haben da deutlich schlechtere. Auch im D müsste man vielleicht dann nochmal sortieren. Da sind einige dabei, die mir auch weniger gefallen. Aber ja. So, klar, man hat ja noch wir betrachten ja die ganze Show. Also von daher kann ich ganz, ganz gut mitleben.
Ja. 2007 sind wir dann. Wir sind hier in San Antonio. Wir haben Shawn Michaels als Local Hero und vielleicht eine der besten oder wenn nicht sogar die beste Schlussphase in einem Rumble aller Zeiten mit dem Undertaker und Shawn Michaels, die sich hier nochmal, ich sag's so offen und ehrlich, nochmal einen Klassiker liefern und am Ende gemeinsam hier im Ring stehen. Die Teases, wer schmeißt wen raus, die Konter, absolut fantastisch. Und das ist auch das, sind wir ehrlich, was ist davor passiert? Keine Ahnung. Die ECW war noch dabei, hat einen starken Fokus bekommen mit allem drum und dran, mit Sabu, der durch den Tisch gehen muss, Sandman mit Kane und so weiter und so fort. Also mit Singapore Kane, der andere Kane war auch dabei. Wir haben eine Great Khali gehabt, der eine große Rolle gespielt hat, ehe dann ein gewisser Undertaker hier die ganze Sache gerettet hat, als Nummer 30 und das Ding dann auch tatsächlich geholt hat. Ich blicke nochmal zurück in die Midcard hier und die
Undercard. Ganz kurz einen Moment, ein typischer Rumble-Moment natürlich, die Elimination eines großen Big Man, Viscera, wieder von ganz, ganz vielen Leuten eliminiert.
Ist das nicht auch der Rumble, wo Viscera Matt Hardy gepiept hat? Mit einem Match, wo auf den draufgesprungen ist und gehumpt hat?
Das kann sein, das ist der müsste eigentlich dann sein, ja.
Ja, Undercard. John Cena gegen Umaga, fantastisches Last Man Standing Match, fantastisch. Blutig, brutal, richtig, richtig gut. Batista gegen Mr. Kennedy damals, den hatten wir auch noch, eine World Heavyweight Championship. Lashley gegen Test um die ECW World Tag Team Championship und die Hardys gegen M&M, also quasi so ein kleines Dream Match, was wir hier gehabt haben. Also auf dem Papier ein sehr, sehr guter Rumble, Shaggy. Wo ordnest du den ein?
Na, also die Schlussphase überragt natürlich das gesamte Großereignis. Also ich schwanke, aber nicht mehr zwischen C und D, sondern ein bisschen weiter oben.
Ja, ich auch. Also auch wegen John Cena gegen Umaga, was ich sehr liebe.
Ja, hat auch Cena gezeigt, wie toll er eigentlich auch ist. Na klar, war auf der anderen Seite war das auch so einer der vielen Momente, wo Cena dann die aufstrebenden Stars einfach mal so besiegt hatte. Aber klar, man konnte hier auch in einem WWE Championship Match, glaube ich, Umaga damals noch nicht den Titel geben. Aber der war auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Auch der hätte aus dem hätte auch mehr werden können. Deswegen, ich glaube auch, ich würde hier einfach ein B geben, ganz klar. Ja.
Gib ein B, das war auch eine gute Undercard, auch Batista gegen Kennedy war gut, Test gegen Lashley war halt da, war nicht so stark, aber auch die Hardys gegen M&M, vielleicht nicht der erwartete Klassiker, den wir hier bekommen haben, aber trotzdem sehr gutes Match. Ich bin dabei, ich würde dem B geben. So, weiter geht's hier.
Jetzt kommen wir zu einem für mich wichtigen Royal Rumble Plakat.
2008, das Ding in der U-Bahn.
Ja, und zwar ist es so, ich habe damals zu meinem runden Geburtstag eine Party gegeben und mein Grafiker damals das war eine lange Fotosession, hat wirklich dieses Bild nachgebaut. Also dieses Bild, wir haben dieses Bild genommen und auf jeden einzelnen Kopf meinen Kopf gesetzt. Damals. Muss ich dir mal zeigen oder muss ich euch mal irgendwann zeigen, wenn ich es mal wieder finde. Also wirklich, ich bin da jeder einzelne Kopf in dieser U-Bahn und das ist auch sehr witzig. Damals noch ohne Bart, sondern mit so Kinnbart und Koteletten und so, aber es ist ein sehr cooles Bild gewesen.
Okay, der Rumble natürlich bekannt dafür, dass hier John Cena sein Comeback gibt. Überraschendes Comeback nach dem Brustmuskelriss. Viel zu früh eigentlich zurückgekommen, aber John Cena mit seiner mega Superpower kommt hier wieder zurück zu stehenden Ovationen im Madison Square Garden damals. Riesengroßer Pop. Am Ende dann gegen Triple H schleudert ihn raus. Wir haben auch Legenden gehabt mit Jimmy Snuka und Roddy Piper, die nochmal hier ihre alte Fehde aufgegriffen haben. Wir haben Stars von ECW, SmackDown und Raw damals gehabt. Der Rumble war in Ordnung, hat auch gezeigt, dass man hier einige Namen dabei hat, die wirklich interessant gewesen sind. Vor allem auch der Start war hier natürlich gut.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Da hat man so eine Reminiszenz gehabt an das Vorjahr quasi und hat Shawn Michaels und Undertaker nochmal starten lassen. Und Shaggy, von wem wurde der Undertaker eliminiert?
Der Undertaker wurde eliminiert von Shawn Michaels, oder?
Nee, von Snitsky.
Der Undertaker?
Nee, doch, nee, falsch. Du hast vollkommen recht von Shawn Michaels. Ja, du hast recht. Ja. Ich habe es falsch rum gelesen. Ich sag mal so, ein guter bis sehr guter Rumble, natürlich geprägt durch das John Cena Comeback und dadurch bist du eben mit einem großen High aus dem ganzen Ding rausgegangen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also hier, auch weil man nicht damit gerechnet hatte, Sina war ja verletzt, dass er so schnell, es war eine, ich weiß nicht mehr, was das für eine Verletzung war, auf jeden Fall eine schwerere Verletzung.
Die Brustmuskel.
Genau, und er ist ja in so Rekordzeit. Also man hätte ja eigentlich damit gedacht, dass es wahrscheinlich noch ein halbes Jahr länger dauern würde. Und man hat da diskutiert, schafft er es überhaupt zurück zu WrestleMania damals? Ich erinnere mich. Und dann steht er plötzlich beim Rumble. Also ich habe es immer noch genau vor Augen, wie dieser Moment war, wie das Publikum auch ausgeflippt ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Moment. Und also da habe ich auf jeden Fall, das vergisst man nicht.
Ja, bin ich komplett dabei. Wie urteilst du hier über die Undercard? Wir haben ja da Randy Orton gegen Jeff Hardy, Edge gegen Rey Mysterio, JBL gegen Chris Jericho und Ric Flair gegen MVP, Career Threatening Match, war natürlich auf dem Weg Richtung ja Karriereende, ich mache Anführungsstriche, von ja. Rey Mysterio sind. Von Rey Mysterio, von Ric Flair.
Von Ric Flair, ja. zumindest WWE-Karriere, sagen wir es mal so.
Ja. Ja,
genau. Darum ging es ja dann auch. Also im Grunde war es ja auch die Karriereende. Also natürlich mochte ich die Story um Ric Flair sehr und auch das Match mit MVP war okay, sagen wir es mal so, war okay. Die Undercard insgesamt oder die Card davor ging so, sagen wir es mal so. Also waren schon gute Matches dabei. Ich mochte auch diese, als man es mit Jeff Hardy mal auch im Main Event Picture probiert hat. Wenn der nicht diese Probleme damals gehabt hätte, hätte das meiner Meinung nach auch funktioniert. Also solide Undercard.
Ja.
Solider Rumble mit einem großen Moment.
Klingt nach einer C oder einem D?
Ja, ich bin, glaube ich, der große Moment ist nicht ganz so groß, dass es für mich für eine C reicht, aber ich wäre auch mit einer C einverstanden. Ich würde ihn eher bei D einordnen.
Ja, mir gefällt die Undercard halt nicht. Das ist so das Problem. Ich würde den Rumble auf jeden Fall in ein B oder ein C einordnen, ja. Aber die Undercard hat mich damals trotz Jeff Hardy ziemlich kalt gelassen. Deswegen packe ich ihn auch ruhig mal in ein D. Das ist schon okay. 2009 sind wir dann angekommen. 2009 wurde hier gewonnen von Randy Orton, der am Ende Triple H eliminiert hat. Davor haben wir noch No DQ zwischen Edge und Jeff Hardy. Wir haben John Cena gegen JBL mit damals Shawn Michaels, wenn ihr uns daran erinnert, dass Shawn Michaels pleite gewesen ist und ein Sklave von JBL das gewesen ist. Das
hab ich ja total vergessen, stimmt ja.
Ganz grauenvolle Story.
Ja.
Melina gegen Beth Phoenix. Und Jack Swagger gegen Matt Hardy. Ja, auch hier, ne, diese Story war ja hier natürlich auch die Jagd nach dem Undertaker so ein bisschen. Wie, ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt kein favorisierter Rumble von mir, bin ich ganz ehrlich. Also das ist so ein Ding, der ist relativ an mir vorbeigegangen. Ich hatte auch schon wieder vollkommen verpeilt, dass Randy Orton in der Zeit auch schon den Rumble gewonnen hat. Das habe ich erst wieder in der Recherche hier wieder rausgefunden. Wir haben Vladimir Kozlov, der hier wirklich ein großes Outing zu Beginn bekommen hat. Ja, wie stehst du zu dem ganzen Ding hier, Shaggy?
Kozlov, hat er nicht auch den Great Khali relativ schnell eliminiert und noch ein paar andere? Ja, so war das doch. Ja. Naja, also ich würde sagen, hier ginge man wieder ein bisschen runter von der Qualität. Und ich würde den jetzt auf jeden Fall, weiß ich nicht genau, ob das überhaupt für mich ein D ist. Also das weiß ich nicht mal mehr. Vielleicht würde ich den sogar bei E einordnen, weil insgesamt, ich habe den jetzt länger nicht gesehen. Ich habe mir nur ein paar Ausschnitte nochmal angeschaut, jetzt in Vorbereitung, und muss sagen, ich kann mich an so viel nicht erinnern. Da ist nichts, fast nichts hängen geblieben bei mir. Deswegen würde ich fast sagen, ich gebe dem eine E.
Ist schwierig. Ich glaube, so schlecht war er tatsächlich nicht. Ne?
Also war er nicht.
Nee, so schlecht war er nicht, glaube ich. Also Edge gegen Jeff Hardy war halt schon sehr stark. Der Rumble war auch gut, aber da fehlte halt so ein bisschen Star Power. Das war so ein bisschen das Problem. Also der Rumble hat auch, wenn man sich so die Ratings anschaut bei Cage Match, hat er ein relativ gutes Rating bekommen. Also sogar besser zum Beispiel als der 2-4er, aber ist natürlich auch dann sehr subjektiv, nichtsdestotrotz. Ja, schwierig. Nee, nicht besser als der 2-4er. Doch, nee. Als der 2-19er zum Beispiel oder 2-3er. So.
Ich gehe mit einer D mit, aber ich, wie gesagt,
also, ich geh mal in D rein. Ich geh in D rein hier. Wie, das ist aber nicht mein favorisierter Rumble, deswegen halten wir das auch ziemlich kurz, einfach weil es ja hier auch so ein bisschen um Erinnerungen geht. Wir gehen ins Jahr 2010 hier rein. Da hat Edge den Royal Rumble gewonnen. Auch da die Story, er kam nach einer Verletzung zurück. Ich meine, das war die Achillessehne, wenn ich mich nicht täusche, der Achillessehnenriss. Am Ende gegen John Cena, also auch mal wieder diese Comeback-Story. Wir hatten den Undertaker gegen Rey Mysterio. Wir hatten Mickey James gegen Michelle McCool. Sheamus gegen Randy Orton um die WWE Championship. The Miz gegen MVP. Und Christian gegen Ezekiel Jackson, Shaggy, deinen Lieblings-Superstar.
Ja, Christian, ja, da würde ich mitgehen. Ezekiel Jackson, nein. Aber Christian ist auf jeden Fall einer meiner All-Time-Favorites. Top 5 auf jeden Fall mindestens. Aber ich habe mich ja damals auch gefreut, Ich habe damals aber Größeres, als er zurückkam, ist ja einige Monate zuvor, glaube ich, zurückgekommen aus TNA. Eigentlich gerechnet, dass man ihm jetzt auch im Main Event Picture einsetzt. Hat man, aber nur bei ECW. Das habe ich da eigentlich nie wirklich verstanden. Und erst nach Edges Karriereende, in Anführungsstrichen, hat man ihn ja auch höher eingesetzt. Und dann war es irgendwie, war es aber nicht mehr, war es nicht mehr gepasst. Ja. Aber ja, ich mochte den sehr. Christian zumindest. Ansonsten, ja, du hast es ja schon so ein bisschen auch in deiner Stimmlage gezeigt, dass du nicht wirklich von der Undercard überzeugt warst.
Nee, nicht so richtig. Die Undercard fand ich, mochte ich nicht. Ich finde, ich mag den Rumble sehr, vor allem auch wegen der Geschichte um Shawn Michaels, der hier mit Krallen und Zähnen versucht, irgendwie in das Main-Event-Match gegen den Undertaker zu kommen. Also das Ding hier zu gewinnen, damit er gegen den Undertaker nochmal wresteln darf bei WrestleMania. Und dann am Ende der verzweifelte, desillusionierte Shawn Michaels, als er dann doch eliminiert wird und mit den letzten Fingerspitzen noch am Seil gewesen ist, rausfällt und ja, ganz... Ja,
übrigens auch, werden auch Leute dabei wie Drew McIntyre oder Cody Rhodes in den Anfangszeiten. Also die hatte man auch dabei. Also von den Namen ein sehr gut besetzter Rumble.
Auch ein CM Punk, extrem dominant hier gerade in der Anfangsphase, dürfen wir auch nicht vergessen, also auch nicht unter den Tisch fallen lassen, der hier wirklich viele Leute eliminiert hat.
Stimmt.
Also da waren schon ein paar gute Stories da. Die Undercard ist aber, wie gesagt, gemischt, sage ich mal. Also das war alles nicht richtig kacke, aber ist auch wenig richtig stark, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja.
D.
Ja. D. 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 D.
Ja. D. D.
Ja, ist okay. So, D sind wir angekommen hier. Ich gucke gerade nochmal, ja, 2010. Es ist halt wirklich schwierig, ne? Dann am Ende, wie gesagt, Edge, der das Ding jetzt hier gewinnt. Ich habe gerade so viel über Shawn Michaels geredet, dass ich irgendwie gedacht habe, Shawn Michaels gewinnt das. Also kurzer Brain-Freeze hier bei mir. So, Moment, was war denn mit Shawn Michaels? Warum hat der nicht gewonnen? Okay. Nee, ich bin beim D, das ist okay. Das ist kein herausragender Rumble-Event gewesen. Und dann kommen wir zum Greatest Royal Rumble, nein, zum größten Royal Rumble bis dato, und den Greatest Royal Rumble lassen wir übrigens mit Absicht aus, weil für uns ist immer noch der größte Royal Rumble natürlich der von 2011, wo 40 Leute dabei gewesen sind, Shaggy, und wo einfach jeder mit dabei sein durfte, der irgendwie mal ins Roster gefallen ist.
Naja, also bei dem aller Greatest Royal Rumble war nur der 2018, muss das glaube ich schon gewesen sein, so lange ist es schon her. Da war jeder wirklich dabei, auch Leute, die man gar nicht kannte. Aber hier ging es ja noch. Aber trotzdem, ja, da hat man schon wirklich fast das gesamte Roster mit dabei gehabt.
Ja. Genau. Wir haben hier vor allem dann eben auch erstmal Legende dabei, aber vor allem das Ende, also mit Booker T und Diesel, die hier beide nochmal zurückgekommen sind. Aber vor allem haben wir am Ende natürlich einen Alberto Del Rio als Sieger. Am Ende hatten wir noch diesen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, den kleinen Swerve mit dem Santino Marella, der draußen lag, unterm Ring sich versteckt hat oder so und dann wieder reingekommen ist. Und plötzlich wollten wir alle, dass Santino den Rumble gewinnt.
Ja, aber das ging dann, er ist ja dann trotzdem relativ schnell rausgeflogen. Also ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nur, dass ich damals gar nicht so schnell denken konnte, dass ich dachte, Santino ist noch dabei, der gewinnt vielleicht doch diesen Swerve. Aber das war dann so schnell, dass er schon wieder draußen war, dass ich es gar nicht mal... War ja auch, ich habe den nachts damals live natürlich geschaut, dass ich damals irgendwie so schnell nicht schalten konnte und da war er schon draußen, bevor ich mich gefreut hatte. Ja, also Alberto, gut, das ist schon ein toller Top-Heel auch gewesen. Als Heel funktioniert der schon sehr, sehr gut. Bestimmt noch immer, wenn man ihn einsetzen wollen würde, was ich nicht befürworten würde. Aber zu dem Moment, auf jeden Fall ein guter Sieger, weil man hat dann auf ihn gesetzt. Aber der Rumble selber, das war wirklich, also 40 Männer sind einfach zu viel.
Ja, es war zu viel. Wir hatten in der Anfangs- und Mittelphase eine starke Geschichte gehabt hier mit CM Punk, der seinen New Nexus ja um sich geschart hat, wenn du dich daran erinnerst, Shaggy, ne? Also.
Ja, und The Core waren ja auch quasi als Stable, glaube ich, auch mit dabei, als die ganzen beiden großen Nexus-Stables sozusagen, die waren ja hier involviert alle, und da wusste man auch, von denen gewinnt eigentlich keiner, außer vielleicht die Anführenden.
Ja. Ja, außer vielleicht CM Punk, ja, wenn man ehrlich ist. Ja, das war ein bunt gemischter Rumble und der war auch zu lang. Ich bin da komplett bei dir. Ich fand den auch nicht gut, weil das hat sich einfach gestreckt angefühlt. Du hast zu viel Füllmaterial, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem an solchen Geschichten. Und die Undercard war auch relativ schwach. Also das war mit Edge gegen Dolph Ziggler war gut, ne? War gegen auch 20 Minuten. The Miz gegen Randy Orton. Nicht böse gemeint, da war The Miz zwar als Champion, aber er war eigentlich noch nicht auf dem Niveau, wo er sein müsste, wo er auch heute zum Beispiel wäre. Heute wäre das wahrscheinlich ein deutlich besseres Match, wenn man den beiden die Zeit geben würde. Damals war das da, es war so okay. Und dann haben wir noch Eve Torres gegen Natalia, Michelle McCool und Layla als Pinkelpausen-Match, wenn man ehrlich ist. 5 Minuten vorm, ja, ist doch so, 5 Minuten vorm Royal Rumble-Match, damit alle nochmal schnell losgehen können, sich ein T-Shirt kaufen können oder was auch immer. Ich überlege gerade, ich mag den Rumble nicht besonders. Ich finde die Undercard nicht besonders gut. Ich bin hier fast auf dem E, Shaggy. Wo bist du?
Gehe ich mit. Also ich hätte geschwankt zwischen E und D, weil bei E ist auf jeden Fall ein paar dabei, die ich jetzt, wo ich jetzt das Rumble-Match weniger gut fand. Aber ich mochte das hier eigentlich auch nicht. Also ich gehe voll mit dem E.
Ja. Ich habe vergessen, die 2010er einzusortieren. Shaggy, den hatten wir bei D, ne?
Ja.
Ja.
Ich glaube.
2012 sind wir jetzt angekommen. Und da gab es den Überraschungssieger Sheamus, Shaggy. Und der andere Favorit war nämlich Chris Jericho, der zwar die Woche vorher gesagt hat, ich bin garantiert nicht beim Royal Rumble dabei. Und dann war er doch beim Royal Rumble.
Dann war er doch dabei. Und,
genau, Surprise.
Am Ende dabei. Aber auch hier hatten wir wirklich viele Leute, da viele Leute dabei, wo man wusste, die werden nicht gewinnen. Wir hatten so Primo und Epico beide mit dabei. Michael Cole hat mal dabei. Hier gab es den Moment. Was war das mit Karma? War das mit Karma auch dieser Moment? Ja, genau. Die war mit dabei. Wo ich mich sehr gefreut hat, Ricardo Rodriguez mit seinen tollen
Entrance
da. Genau. Das war super. Da habe ich mich sehr gefreut. Aber insgesamt, sehr viel Leerlauf auch im Rumble.
Ja, auch hier der Rumble eher nicht so super stark, wenn man mal ehrlich ist. Das Ende zwischen Sheamus und Jericho war gut. Die haben sich nochmal ein gutes Match geliefert am Ende, aber es fehlte ein bisschen an Emotionen. Sogar der Road Dogg war ja nochmal mit dabei. Darf man nicht vergessen. Den haben wir auch nochmal gesehen. Undercard CM Punk gegen Dolph Ziggler war ein gutes Match. Brodus Clay gegen Drew McIntyre. Weißt du noch, als Brodus Clay Drew McIntyre in einer Minute besiegt hat?
Ja.
Aus heutiger Sicht fast schon absurd. Kane gegen John Cena in einem Double Countout. Wir haben Daniel Bryan, Big Show und Mark Henry in einem Triple Threat Steel Cage Match gehabt. Das war zumindest unterhaltsam. Wo steckt man das ganze Ding hier hin, Shaggy?
Ich weiß nicht. Also ich tue mich auch schwer insgesamt. Auch hier fast nichts hängen geblieben, obwohl es jetzt gar nicht so lange in Anführungsstrichen her ist. Ich bin hier bei einer E.
Ja, würde ich auch mitgehen. Übrigens, der Rumble-Sieger hat dann ja in, wie viele Sekunden waren es gegen Daniel Bryan damals? 13? 12? 13? Wie viel waren es? Ich glaube, irgendwie so.
8?
Acht war Backlund und Diesel.
Ach so.
Mach mal weiter hier. Ein Jahr später, 2013, das ist das Poster mit The Rock auf dem Bild. Das ist das Poster, wenn man das Kai vorhält, dann zerfällt er zu Staub. Denn wir wissen, hier ist auch der Rumble nicht der Main Event, sondern der Main Event ist natürlich das Titelmatch zwischen The Rock und CM Punk. Und The Rock, surprise, gewinnt hier nochmal die WWE Championship, um dann ja den Rumble-Sieger John Cena herauszufordern. Shaggy, also alles steht hier ganz im Mittelpunkt dieses Aufeinandertreffens zwischen John Cena gegen The Rock. It's so nice, you have to do it twice. Rumble, dadurch natürlich sehr, sehr vorhersehbar. Auch wenn du dir mal das Teilnehmerfeld anschaust. Also da gehst du die ersten 19 Namen bis John Cena durch. Das ist maximal. Gut, Sheamus ist noch dabei, akzeptiere ich. Und vielleicht noch ein Rey Mysterio. Aber auch selbst Jericho und Ziggler waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr an der Position, dass sie irgendwas mit anstinken konnten. Aber
ja, ich meine, wer hat danach auch noch allerhöchstens tatsächlich noch Randy Orton auf der Card gehabt? Also
Daniel Bryan. Und die Great Khali und die Kane.
Hättest du die gewinnen lassen wollen?
Nein, aber wenn du warst Ryback der vorletzte Mann hier.
Also Ryback gegen John Cena, da war klar, lass doch lieber John Cena, auch zu dem Zeitpunkt lieber John Cena gewinnen.
Ja. Ansonsten haben wir hier natürlich noch die Geschichte gehabt mit Alberto Del Rio und Big Show im Last Man Standing Match, was unterhaltsam gewesen ist. Team Hell No damals mit gegen die Rhodes Scholars, Cody Rhodes und Damien Sandow und dann eben der Rest. Ja. War das hier auch das Ding, wo der Rumble, wo Daniel Bryan in die Arme von Kane gefallen ist und der ihn aufgefangen hat und er hat gesagt, setz mich wieder rein und dann gab es yes, no und dann hat er ihn fallen gelassen, weil Daniel Bryan ihn vorher eliminiert hat?
Ich meine, die hatten ja auch dieses Match da, also im Grunde muss das so sein, weil ich glaube, Cesaro hat ihn rausgeworfen, ja?
Ja.
War das nicht so?
Ich meine, das müsste hier gewesen
sein. Ja, das war das auf jeden Fall.
Ja, auch da wieder, für mich auch nicht der stärkste Rumble, sehr stark, sehr vorhersehbar, auch nicht unbedingt das, was man damals wollte, wenn man ehrlich ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was man wollte und was man nicht wollte. Wo stecken wir den hin, Shaggy? Ist es ein C, ist es ein D, ist es ein E?
Es ist ein E.
Okay.
Einfach, weil man da, also ich weiß, wie ich rausgegangen bin damals aus dem Rumble, nicht zufrieden. So, auch wenn der vielleicht jetzt insgesamt Qualität vielleicht ein D gewesen wäre, aber so das Gefühl, was man da mitgenommen hatte. Nee, das ist, reicht für mich nicht.
Dann gehen wir ins Jahr 2014. Ich habe den jetzt bei E einsortiert. Ja, apropos jemand, den man gerne sehen möchte und jemand, den man nicht sehen möchte. Wir sind hier auf dem Weg Richtung WrestleMania 30 und wir wollten alle gerne einen Daniel Bryan sehen, den haben wir aber nicht bekommen. Stattdessen haben wir einen zurückkehrenden Batista bekommen, der im Royal Rumble Match hier gewonnen hat. Und auf einmal haben wir gesagt, ach komm, weißt du, Roman Reigns ist doch gar nicht so schlimm. Da ging ja dieser Push so los und haben auf einmal alle wieder angefangen, Roman Reigns anzufeuern, damit nur nicht Batista hier weiterkommt. Das war eine kuriose Zeit damals. Randy Orton gegen John Cena um die World Heavyweight Championship. Ich bin ganz ehrlich, wenn du mich fragst, was ist da passiert, hätte ich vor der Recherche nicht sagen können, welches Match es genau gewesen ist, weil es halt so viele Matches schon zu der Zeit gegeben hat zwischen den beiden. Brock Lesnar gegen Big Show nochmal. Das war ja so ein Squash-Ding quasi, um Brock nochmal ordentlich darzustellen. Und Bray Wyatt gegen Daniel Bryan, was ein fantastisches Match ist, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Mhm. Ja, also ich sag mal, besser als im Vorjahr auf jeden Fall insgesamt, oder?
Ja, besser als im Vorjahr definitiv, aber auch ein ähnliches Gefühl. Vielleicht einen Tick schlimmer sogar als im Vorjahr, wobei ist schwer zu sagen. Aber man hat hier El Torito im Rumble, das darf man auch nicht vergessen. Der hat irgendeinen eliminiert in dem Rumble sogar. Irgendjemanden, ich weiß nicht mehr, Miss oder
Fandango.
Oder, Fandango war es. Ja, Fandango war es. Stimmt, vollkommen richtig. Ja, also schwierig, weil was am Ende rauskam bei WrestleMania ist natürlich toll. Aber ich glaube das nicht, dass man das beabsichtigt hätte. Vielleicht hätte man damals schon Unreal zeigen sollen. Da hätte man jetzt mehr erfahren, was man damals gewollt hätte.
Ja, ganz interessanter Fact hier, also zum Rumble-Match nochmal. Ich glaube, wir haben es bei 2001 gar nicht erwähnt, dass Kane da den Rekord aufgestellt hat für die meisten Eliminierungen. Und hier hat Roman Reigns den gebrochen, also von 11 dann auf 12. Roman Reigns massiv gepusht worden. Das war ja eigentlich die Roman Reigns-Show, bis dann Batista rausgekommen ist. Undercard war insgesamt in Ordnung. Einen sehr guten Bray Wyatt-Match, einem vergessenswerten Brock Lesnar-Match und einem dagewesenen Randy Orton-John Cena-Match. Ist das ein C oder ist das ein D?
Ach, ein C ist es nicht, aber auch aufgrund des Gefühls am Ende. Ich habe es eben beim Rumble davor schon begründet, da kann ich keine C geben, aber ein D ist es dann schon.
Okay.
Wollen wir mal ehrlich sein.
Dann machen wir das so. Dann geht es weiter mit dem Jahr 2015. Wir sind in Pennsylvania, also in Philadelphia, und natürlich da eine roughe Crowd, Shaggy. Und eine roughe Crowd, die ist so rough, die will nach wie vor Daniel Bryan sehen. Sie bekommen aber Roman Reigns als Rumble-Sieger. Und sogar ein Rusev wurde am Ende angefeuert.
Tja.
Ja. Und, ja. Gut. Wir dürfen nicht vergessen, das war auch die ominöse Szene mit The Rock, der dabei gewesen ist und eben Roman Reigns, der am Ende noch Big Show und Kane eliminiert hat und so weiter und so fort. Da darf man nicht vergessen, das war diese ganze Boo-Geschichte, wo selbst ein The Rock nicht mehr ausgereicht hat, um für Jubelrufe für Roman Reigns hier zu sorgen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Triple Threat Match zwischen Brock Lesnar und Seth Rollins und John Cena hier. Wir hatten die Ascension, das darf man auch nicht vergessen, die hatten wir auch mal, gegen die New Age Outlaws im Opening Contest. Die Usos gegen Damian Mizdow und The Miz, die beiden habe ich ja sehr geliebt. Und
ich auch.
Weiteres Damen-Tag-Team-Match hier mit den Bellas gegen Paige und Natalya. Ja, Shaggy.
Da werden wir beim Rumble. Bray Wyatt. An Bray Wyatt kann ich mich natürlich sehr gut erinnern. Damian Mizdow war auch noch im Rumble mit drin. Ich mochte den Charakter auch unglaublich gerne. Natürlich am Ende der Moment, als Roman Reigns trotz seines Cousins, sind die Cousins?
Im Zweifelsfall sind alle Samoaner Cousins.
Ja. Ausgebuht worden ist und der überraschte Blick eigentlich auch von The Rock. Also leider auch wieder so ein Moment, das dritte Jahr hintereinander, wo man sich nicht über den Sieger gefreut hat, gell? Wo man sogar sich geärgert hat über den Sieger.
Und also das eigentlich alle. Eigentlich hat Curtis Axel das Ding gewonnen, weil der ja von Eric Rowan attackiert worden ist und nie offiziell eliminiert wurde.
Ja, also bis heute eigentlich jemand, der
Wo
der Sieg eigentlich zugesprochen werden muss. Vielleicht passiert das ja nochmal.
Ist es ein D oder ein E? Was ist es für dich, Shaggy?
Also ich habe mich damals wirklich auch geärgert. Und insgesamt, die Undercard, er holt es jetzt irgendwie nicht wirklich raus. Sagen wir
das Triple Threat Match ist hervorragend.
Das ist super. Aber der Rest?
Ja, also, der Rest ist halt da.
Der Rest ist nicht gut gewesen. Natürlich war es eine tolle Show bei Miss und Mizdow, definitiv. Aber trotzdem.
Ja, ist ja okay, packen sie es eh.
Ja. Gut.
Ist ja gut, Shaggy. So, 2016 sind wir. angelangt. 2016, das Jahr, als AJ Styles erschien, da muss man es ja ganz klar hier mal sagen, und auch Kevin Owens hier die Rumble-Bühne betrat. Und das Jahr, wo sich Triple H nochmal in der Authority-Storyline das große Gold um die WWE, also der World Heavyweight Championship hier umschnallen durfte, kam als 30 rein, gewinnt das Ding am Ende gegen niemand Geringeres als Dean Ambrose, der ja dann herhalten musste, nachdem Roman Reigns eliminiert worden ist. Wir haben das Aufeinandertreffen zwischen Sami Zayn und Kevin Owens gehabt. Ganz viel Story, auch viele große Namen. Am Ende war man trotzdem abgefuckt, was den Sieger angeht.
Erneut.
Aber das Rumble-Match war gut, Shaggy.
Ja, es war gut, das war auch sehr gut besetzt, wie ich fand. Alter. Ja. Und AJ Styles, es ist krass, dass das schon so lange her ist. Ja, das hatte ich irgendwie, hat mich gerade, ja. Also ich, kleine Vorbereitung habe ich es auch, aber als ich damals gelesen habe, dachte ich, das muss doch, das, so lange ist das schon her. So lange ist der schon da, das war schon überraschend. Und das Rumble-Match ist gut. Also es ist wirklich das von denen, wo wir uns jetzt in den letzten Jahren geärgert haben, für mich das beste Rumble-Match.
Ja, mit Abstand. Also man hat hier auch gemerkt, dass viel neues Talent einfach in das Roster gekommen ist. Und viel talentiertes Talent. Doofes Wort, aber egal. Mit Dean Ambrose, mit Kevin Owens. Dann hat man noch einen Sami Zayn jetzt auch mit dabei gehabt, der damals eigentlich noch nominell bei NXT gewesen ist, aber trotzdem noch mit reingeworfen. Auch so Leute wie ein Tyler Breeze, dann auch so alte Namen, die man da mit dabei hat, wie ein Chris Jericho, ein Brock Lesnar, der sich ja hier mit der Wyatt Family quasi angelegt hat. Das war ein sehr guter Rumble. Ich finde, man spricht hier viel zu viel darüber. Triple H, blah, kommt aus dem Retirement und holt sich das Ding. Aber der Rumble war richtig gut. Und die Undercard war auch gut. Also ich erinnere mich noch sehr stark an dieses Last Man Standing Match zwischen Dean Ambrose und Kevin Owens. Und auch Charlotte gegen Becky war ein gutes Match.
Also ich hatte noch bessere Matches, aber das war schon auch trotzdem solide.
Deswegen, ich bin hier ein bisschen positiver gestimmt, was das angeht. Also wo stecken wir den hin? Ist es ein C für dich oder ist es noch ein
ja, ne? Trotzdem C, ja. Also nicht B, falls du das machen wolltest.
Okay. 2017, der vielleicht most star-stacked Rumble ever, weil da haben wir wirklich die ganz, ganz großen Namen gehabt der Vergangenheit und Gegenwart. Also wir hatten Roman Reigns dabei, wir hatten den Undertaker, Goldberg, Brock Lesnar, Randy Orton, Bray Wyatt und so weiter und so fort. Ne? Also ganz, ganz viele große Namen, aber vor allem eben, dass wir Leute wie Goldberg und Undertaker dann zum ersten Mal gemeinsam im Ring gesehen haben, auch Brock Lesnar. Das war schon was Besonderes. Ne? Am Ende hat es dann Randy Orton hier gewonnen. Hauptsache
mal
nicht.
Mal wieder.
Ja, Hauptsache nicht Roman Reigns.
Ja.
Unter dem Motto, ich weiß auch noch, damals gesagt, ja, ne, wir haben da so rumgesponnen, das war ja dann schon die Headlock-Zeit. Und am Ende haben wir gesagt, ja gut, Hauptsache nicht Roman Reigns. Also Randy Orton ist schon okay, da kann ich mit leben. Ich weiß aber auch noch, dass wir sehr enttäuscht gewesen sind. Zum einen von der Verfassung vom Undertaker zum Beispiel, auch so insgesamt, hat es nicht ganz das gehalten, was die Namen versprochen haben, weil die Namen, die da gewesen sind, halt nicht so in Form gewesen. Wer einen großen Showing bekommen hat, war Braun Strowman in der Undercard. Hm. Rumble-Match war durchwachsen, sag ich mal. Ja. Willst du was zum Rest sagen, Shaggy? Oder soll ich das erstmal vorlesen?
Ja, ich fand, also ein Match ist, müsste ich mich gerne vorheben, weil das keines der Hauptmatches war, aber ich fand, hieß er damals, A2 Neville, gell, gegen Rich Swann, denke ich, so ein Cruiserweight-Titelmatch, das fand ich überragend, muss ich sagen. Das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und man hat ja dann da auf Neville quasi gesetzt als neues Aushängeschild erstmal der Cruiserweight-Division. Und der hat da erstmal auch gezeigt, dass er mehr kann. Also so fand ich jetzt so, gerade dann so als Heel, wo er dann ja auch eingesetzt worden ist. Das hat richtig gut funktioniert. Das wollte ich hervorheben. Die anderen Matches kannst du gerne vorlesen.
Ja, also John Cena, AJ Styles, fantastisch, ne? Die beiden können keine schlechten Matches haben. Das war ein herausragendes Match, auch wenn John Cena sich hier die WWE Championship geholt hat. Das war richtig, richtig gut. Auch Kevin Owens gegen Roman Reigns war sehr gut. No-DQ-Match um die Universal Championship damals. Charlotte gegen Bayley war gut. Also wir haben eigentlich eine gute Undercard gehabt, aber der Rumble hat trotz der großen Namen nicht so recht abgeliefert. Chris Jericho übrigens hier, der Marathonmann mit über einer Stunde im Match. C oder D? D wahrscheinlich eher. Ich glaube, wir waren damals sehr streng
mit dem Rumble-Match. D geben.
Ja.
D, ja.
Ja. Shaggy, bevor wir hier weitermachen mit der Nummer 18, wer das hier bei YouTube oder auch bei Spotify als Video verfolgt, dem wird vielleicht aufgefallen sein, da hat sich ein kleiner Fehler reingemogelt in unsere Abfolge mit den Postern. Ich war anscheinend an einer Stelle, das habe ich beim nachträglichen Schnitt bemerkt, war ich ein bisschen trigger-happy und habe das, ich glaube, es ist das 2024er und das 20, doch, 20, 2023er Poster zuerst reingeschoben und hab's dann schon mal prophylaktisch in D einsortiert. Das habe ich jetzt an der Stelle behoben. Also da sind wir aber ansonsten auf einem guten Wege.
Guter Weg. Ja, wir haben uns extra nochmal umgezogen wegen deines Fehlers.
Stimmt wieder. Ja, ganz genau das. Ich nicht, nur der Shaggy.
Okay. Ja, es war warm. Ja. Also ich habe geschwitzt, weil Olaf schon wieder einen Fehler gemacht hat. Da habe ich gedacht, ziehe ich jetzt mal was Kurzärmeliges an.
Ja. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir mussten das hier in 3 Sessions aufnehmen, weil wir immer länger gebraucht haben, als wir es geplant hatten. Und deswegen mussten wir da hin und wieder ein bisschen umswitchen. Und deswegen ist mir dieser Fehler auch aufgefallen.
Und diesen Teil haben wir, den letzten Teil haben wir schon im Sommer aufgenommen. So weit.
Genau. Wir produzieren sehr früh vor einfach, weil wir so gut planen können. Ja, wir machen weiter. Guter Weg ist hier ein gutes Stichwort, nämlich Richtung Royal Rumble 2018 natürlich, Shaggy, weil es ist der erste Royal Rumble, wo auch die Frauen mit dabei sind, wo wir also 2 Rumble-Matches hier an der Stelle haben. Und ich wage mal die Prognose, ist vielleicht auch der erste Frauen-Rumble der beste Frauen-Rumble gewesen?
Also es war zumindest schon ein guter, sagen wir es mal so. Wir werden gleich am Ende unsere Ausgabe diesmal unseres Podcasts rausfinden, ob es der beste war. Er gehört auf jeden Fall in die Top 2.
Also, wir gehen mal ganz kurz durch. Den Rumble der Frauen hat Asuka gewonnen. Der Rumble der Frauen stark geprägt durch ja so eine Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also wir haben verschiedene Frauenteilnehmerinnen hier von NXT dabei. Eine Kairi Sane damals zum Beispiel, eine Ember Moon und dann eben auch viele Legenden mit dabei. Sei es Tori Wilson, Molly Holly, natürlich die Bella Twins waren mit dabei, Trish Stratus und na, logischerweise auch die aktuelle Garde sozusagen damals. Und da hat dann am Ende hier Asuka gewonnen und hat als letztes die Frau Nikki Bella entthront und hier rausgeworfen. Und wir haben nämlich damals schon alle gefürchtet, oh nein, Nikki Bella, die wird noch eine große Rolle spielen auf Weg Richtung WrestleMania. Und Mann, Shaggy. Hier, 8 Jahre später haben wir wieder dasselbe Problem. Auf jeden Fall, das war das erste Damen-Rumble-Match, was wir gehabt haben. Ansonsten auf der Undercard hatten wir hier noch AJ Styles in einem Handicap-Match um die WWE Championship gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Ich sag nur, was eine Verschwendung. Das war zwar damals ganz ordentlich, aber ich glaube, ein Triple-Threat-Match wäre wesentlich unterhaltsamer gewesen. Wir hatten die Usos gegen Chad Gable und Shelton Benjamin um die SmackDown Tag Team Championships. Shinsuke Nakamura gewann damals den Royal Rumble der Männer und hat am Ende Roman Reigns hier eliminiert. Auch da wieder der Moment, wo man gesagt hat, Mann, ein Glück, nicht Roman Reigns. The Bar, also Cesaro und Sheamus, trafen hier auf Seth Rollins und Jason Jordan um die WWE Tag Team Championships von Raw. Und wir haben noch diesen großen Three-Way gehabt, Triple Threat Match, Brock Lesnar, Kane und Braun Strowman gegeneinander, Shaggy. Also eine prall gefüllte Card, wenn man mal ehrlich ist. Also insgesamt 6 Matches, davon 2 Rumble-Matches. Das war schon eine lange Show, war es auch eine gute Show?
Es war auch eine gute Show, ja. Also es gab ein paar Sachen, die ich tatsächlich total vergessen hatte. Ich hatte total dieses Bündnis von Jason Jordan und den anderen vergessen. Ich weiß nicht, ob du das... Jason Jordan, das war ja ein Ausnahmetalent, leider, der seine Karriere beenden musste. Und ich hatte auch das Team, warum auch immer. Als ich es gesehen habe, war es mir wieder klar, Chad Gable und Shelton Benjamin, die waren ja auch eigentlich ganz cool zusammen, fand ich. Also die haben ja auch super zusammengepasst. Das hatte ich auch irgendwie total vergessen. Und das waren auch ganz gute Matches, ganz gute Tag-Team-Matches auch. Und ich habe mich damals natürlich sehr über Shinsuke Sieg gefreut. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gibt man ihm den Raketenrucksack, den wir so oft auch erwähnt haben. Und auch Askas Sieg am Ende, da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr gefreut, dass man ihr hier den Sieg gegeben hat. Und ja, danach ist ja auch noch was passiert.
Ja, wie gesagt, wir hatten natürlich hier noch Brock Lesnar gegen Kane, Braun Strowman. Ich finde, das war eigentlich eine relativ gute Show, aber jetzt auch keine Weltklasse-Show. Ich würde die spontan, auch wenn man sich so die Wertungen mal anschaut, ich würde die so schon das obere Drittel einsortieren, aber auch nicht weiter oben, also obere Hälfte. Deswegen tendiere ich zu irgendwas zwischen C und D.
Ja, also ich würde hier tatsächlich aufgrund auch meiner Freude hier am Ende der Rumbles und ich habe mich auch quasi nach dem Damen-Rumble auch über das, was da passiert ist, gefreut und ich mochte die Tag-Team-Matches auch sehr. Also ich bin hier tendiere zum C tatsächlich.
Okay, dann da gehe ich mit konform, das kann man so machen mit dem C. Und dann sind wir auch schon im Jahr 2019 hier angekommen. 2019 natürlich das Jahr, wo Seth Rollins sich hier den Rumble-Sieg holen konnte und dann Richtung WrestleMania aufbrechen konnte. Wir hatten Daniel Bryan gegen AJ Styles um die WWE Championship, Brock Lesnar gegen Finn Balor damals um die Universal Championship, Becky Lynch eliminiert Charlotte Flair auf dem Wege Richtung Royal Rumble Sieg. Ronda Rousey gegen Sasha Banks um die WWE Raw Women's Championship. The Miz und Shane McMahon, dieses ominöse Bündnis, entthront damals The Bar, also Cesaro und Sheamus um die SmackDown Tag Team Titles und Asuka gegen Becky Lynch. Asuka verteidigt hier ihren Titel und Becky Lynch, die dann später wieder, ja, quasi zurückkommt hier in das Match nochmal hinein. Das war die große Becky Lynch Show, wenn man ehrlich ist. Ja, Shaggy. Welche Erinnerungen, Assoziationen? Also wenn ich mir hier den Rumble anschaue, der war damals sehr stark geprägt, auch wieder durch diesen Mix aus ja prominenten Namen eigentlich. Wir haben sogar einen Kurt Angle hier im Rumble gehabt zum Beispiel. Wir hatten aber auch viele Leute von NXT dabei gehabt, einen Aleister Black zum Beispiel. Wir hatten sogar Pete Dunne mit dabei. Oder auch
NXT UK damals, darf man nicht vergessen.
Ja. Oder auch einen Johnny Gargano.
Ja, also da waren einige Gäste, einige Namen mit dabei. Oder auch ein Jeff Jarrett.
Ja.
Den darf man auch, der kam ja auch zum Ring. War nicht lange da, aber der war auch mit dabei. Und ganz klar für mich ist das der Becky Lynch-Abend gewesen. Ja. Der hat Becky Lynch auf jeden Fall zu einem großen Star gemacht. Und also heute bin ich jetzt aktuell nicht so der größte Becky Lynch-Fan, aber damals waren wir alle total begeistert von ihrer Art und sie wirkte wie der neue Star der Promotion. Also wirklich genderübergreifend. Und das war schon ein großer Moment auch, definitiv für sie. Also ich fand es damals toll, muss ich sagen, sie so zu sehen. Und das ist mir total in Erinnerung geblieben. Aber so insgesamt, der Damen-Rumble war deutlich schwächer als der im Jahr zuvor. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Auch der Herren-Rumble, bei dem ja sogar auch eine Dame mitgemacht hat. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Naja, Jax hat hier, ja, wie soll man sagen, die China gemacht. Und
Double Duty geschoben an dem Abend.
Ja, an dem Abend.
Ja, aber die hat ja R-Truth hier aus dem Match genommen, nachdem sie so wütend gewesen ist, dass sie hier den Frauen-Rumble nicht gewonnen hat. Da hat sie gesagt, Mensch, dann nehme ich einfach mal den Männer-Rumble.
Aber da hat sie auch nicht gewonnen. Nee. Spoiler. Wobei es kein Spoiler ist, wenn es schon gewesen ist. Also Baron Corbin, Braun Strowman, die wurden auch ganz gut dargestellt im Rumble. Gerade Braun Strowman, der hat da auch einige herauswerfen dürfen. Trotzdem muss ich sagen, also ich fand das Jahr davor deutlich besser, aber ich weiß auch nicht, ob ich hier aufgrund der Undercard oder der Matchcard, wir hatten Daniel Bryan, AJ Styles, das war schon gut, oder?
Ja, das war natürlich ein Weltklasse-Match, das muss man hier ganz klar sagen, das war herausragend, aber ja, ich tue mich ja auch so ein bisschen schwer, also der ist auf einer ähnlichen Ebene ein bisschen schwächer eigentlich als der im Jahr davor, da gehe ich mit. Und vor allem, weil es sich nicht mehr ganz so frisch und neu angefühlt hat. Deswegen würde ich sagen, da müssen wir eigentlich konsequent sein, wenn wir in dieser Ära quasi bleiben. Da müssen wir ein Rating quasi nach hinten gehen sozusagen und die auf D setzen, oder?
Müssen wir. Also sehe ich ganz genauso. Also finde ich, dass man da in dem Fall sagen muss, ja, der war nicht schlecht, aber der war nicht so gut wie im letzten Jahr. Also eine D.
Herr Shaggy, und damit kommen wir zum Jahr 2020. Und da haben wir eigentlich zwei große Geschichten. Wir haben bei den Männern vor allem natürlich, ne? Wir haben auf der einen Seite natürlich einen Brock Lesnar, der hier gegen alle antreten möchte, deswegen die Nummer 1 ist und sich auch lange, lange Zeit hält. Und da erleben wir dann viele große Momente, muss man sagen. Also unter anderem auch ich habe jetzt in der Retrospektive, habe ich nochmal so zurück dran gedacht. Dieser Augenblick zum Beispiel, als dann ein Keith Lee hier, der damals noch bei NXT gewesen ist, in den Ring gekommen ist und Brock Lesnar so, oh, das ist aber ein großer Junge, der da auf mich zukommt und so. Ne? Das hat man da zum Beispiel gehabt. Aber der andere große Moment, also ist natürlich die Eliminierung Brock Lesners durch Drew McIntyre. Das war der endgültige Main Event Push eines Drew McIntyres eigentlich. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Match, weil man hat wirklich hier diese Story konsequent durchgezogen und vor allem auch dieses Standing, was Brock Lesnar damals gehabt hat, dieses wirklich auch für viele Leute anstrengende Standing, hat man genutzt, um Drew McIntyre hier auf eine neue Ebene zu heben, um aus dem nicht nur einen guten Mid-Kader oder Upper-Mid-Kader zu machen, sondern um aus dem wirklich einen Main-Eventer zu machen. Dafür war das hier absolut wichtig. Und dann, Shaggy, gab es noch ein großes Comeback hier in dem Royal Rumble Match und das war niemand Geringeres als Edge, der hier quasi aus dem Karriereende zurückgekehrt ist und dann hier mitgemischt hat und dann auch Teil des aktiven Rosters gewesen ist. Er hat es nicht bis zum Ende geschafft, ich habe es gerade gesagt, Drew McIntyre hat das Ding gewonnen, aber das war natürlich nochmal so ein emotionaler Hook am Ende, ne? Und auch die Story dann mit Roman Reigns, der noch mit dabei, weil du hast so viele emotionale Namen hier im Männer Rumble. Der gehört tatsächlich, das habe ich auch mal in einem anderen Ranking von uns gesagt, zu meinen drei Lieblingsrumbles, weil der so Story besetzt ist. Wie geht's dir da?
Geht mir ganz genauso. Ich mochte den Rumble sehr. Also da, das war, ich habe den damals auch live gesehen und ich weiß noch, wie geflasht ich dann auch war, diese Anfangsphase mit Brock Lesnar. Auch wenn Brock Lesnar, ja, ich jetzt in dem Jahr auch schon ein bisschen natürlich omnipräsent auch wieder war, aber trotzdem fand ich, hat man das richtig cool gemacht und dann gab es wirklich da dieses Aufeinandertreffen mit Keith Lee, das du gerade angesprochen hast. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. MVP ist ja auch nochmal hier aufgetreten, auch nicht zu vergessen. Und das war auf jeden Fall ein cooler Moment, als dann Drew McIntyre es tatsächlich geschafft hat, Brock Lesnar zu eliminieren. Und dieses Gesicht von Brock und das Publikum, wie sie, also da gab es ja noch auch Publikum, wie das Publikum auch sich gefreut hat da auch und so. Das war ein geiler Moment. Also sehr, sehr cooler Rumble, sehr, sehr cool auch besetzter Rumble insgesamt. Der hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, Top 2 bei mir.
Ja. Deswegen, also das war ein sehr, sehr starkes Rumble-Match. Das Frauen-Rumble-Match war sehr stark durch wenige Personalien geprägt. Erstmal sehr stark geprägt durch NXT. Also wenn man sich so die Liste anschaut, unglaublich viele NXT-UK-Namen, die wir hier mit dabei haben. Und zwei Namen oder sagen wir mal, zweieinhalb Namen dominieren hier das Geschehen. Das ist natürlich die Siegerin Charlotte Flair, die am Ende Shayna Baszler eliminieren kann. Aber Shayna Baszler hat ja auch quasi den halben Rumble eliminiert, gemeinsam dann eben mit einer Bianca Belair vielleicht noch, die auch hier sehr viele Eliminierungen hatte. Also Bianca Belair hatte 8 Eliminierungen, genauso wie eine Shayna Baszler. Also die beiden haben zusammen wirklich einen halben Rumble rausgeworfen und Charlotte Flair nochmal 4 mit dabei. Dann bleiben nicht mehr so viele übrig, wenn man ehrlich ist. Wir hatten natürlich hier noch den Gag mit der Santina Marella zum Beispiel. Wir hatten noch eine Kelly Kelly mit dabei. Eine Mighty Molly haben wir hier nochmal so als kleinen Gag mit dabei. Aber wie gesagt, der Rumble hier war relativ, vielleicht auch sogar ein bisschen langweilig, Shaggy, weil wir wenige große Namen gehabt haben, dafür eben sehr viele NXT-Namen, wo man sich relativ sicher gewesen ist, die gewinnen das Ding eh nicht, oder?
Ja, das schon, aber ich habe mich trotzdem gefreut, die dabei zu haben. Also ich fand es schon ganz, also mir hat der Damen-Rumble auch gut gefallen, muss ich sagen. Okay. Klar, der war nicht, da war es jetzt nicht so eine große Überraschung am Ende und du hast es auch gesagt, da waren jetzt nicht die großen Namen, sondern viele den Rumble zu füllen vielleicht. So, aber ich habe damals NXT total auch gefeiert. Ich war ein großer NXT-Fan zu dem Zeitpunkt auch und ich muss sagen, ich habe mich da natürlich über die ganzen NXT-Leute, auch NXT UK, Toni Storm, Leute gefreut, die damals auch dabei waren. Und klar, also der Herren-Rumble deutlich besser, aber der Damen-Rumble fand ich gar nicht so schlecht, wie manche vielleicht finden. Wenn man den vergleicht mit dem Jahr davor, klar schwächer, aber insgesamt war der voll okay.
So, dann kommen wir also gerade mal zur Undercard hier. Wir haben noch Roman Reigns gegen King Corbin, Falls Count Anywhere Match. Ich weiß, dass wir damals gesagt haben, das war so 5 Minuten witzig und danach war es viel zu lang, weil das über 20 Minuten ging. Dann hatten wir auch Bayley gegen Lacey Evans. Ich glaube, das kann man vergessen. Wir hatten noch den Fiend Bray Wyatt gegen Daniel Bryan. Das hat ganz gut funktioniert. Nicht so gut wie das Einzelmatch, was einen Bray Wyatt ohne Fiend damals schon gegen den Daniel Bryan gehabt hat, aber trotzdem hat das ganz ordentlich funktioniert. Natürlich auch hier die Underdog-Rolle von dem Daniel Bryan. Und dann hatten wir noch Becky Lynch gegen Asuka um die Raw Championship. Ich sag mal so, das meiste davon war solide, aber da war jetzt kein 5-Sterne-Match dabei, weil man sagt, mein Gott, jetzt 6 Jahre später schaue ich mir das nochmal an und gib mir das nochmal, oder Shaggy?
Ja, absolut. Also von den Matches, da war jetzt nichts wirklich. Ich mochte eine Bray Wyatt, Daniel Bryan, das mochte ich schon, muss ich sagen. Aber sonst, klar, das 5-Sterne-Match war da jetzt keines dabei und der große, ja, Lacey Evans-Push, so, nee,
tja,
der war nix. Also, der Undercard in dem Fall nicht das i-Tüpfelchen, aber der Herren-Rumble ist halt überragt einfach.
Ja. Jetzt überlege ich gerade, wo wir das Ding hinstecken, weil wir hatten wirklich einen richtig geilen Herren-Rumble. Wir hatten, also das würde ich wirklich als einen 5-Sterne-Rumble, das ist eines meiner Lieblings-Rumble-Matches. Mhm. Und da wissen wir ja, das ist natürlich auch, das hat Gewicht einfach, ne? Wenn du so einen 1-Stunden-Klopper zum Abschluss hast und der ist dann richtig, richtig gut, das wirkt sich natürlich auch entsprechend auf die Wertung aus, Shaggy. Dumb-Rumble war okay, bis okay, würde ich mal sagen. Ja. Und Undercard war genau in derselben Schiene. Wo packst du das jetzt hin? Ist das, für mich ist das irgendwas zwischen C und D, aber ich würde tatsächlich fast eher sagen ein C, weil halt dieser Rumble so stark gewesen ist.
Also das hört sich nach meinen Worten an. Genauso hätte ich es gerade gesagt. Also okay. Ganz C, ja.
Okay, dann ziehen wir den wieder da hoch. Und dann, ja, kommen wir zu einem Rumble aus einer Parallelwelt quasi. Es ist das Jahr 2021, weil der 2020er Rumble war ja der letzte Rumble, bevor die Pandemie richtig zugeschlagen hat, wenn man ehrlich ist. Wir wissen auch natürlich, Drew McIntyres Rumble-Sieg wurde dann natürlich auch so ein bisschen überdeckt. Ja, dadurch, dass keine Fans in die Stadien durften aufgrund der Corona-Pandemie. 2021, der Rumble, fand deswegen auch im Thunderdome statt damals. Wenn du dich daran erinnerst, mit ganz viel Bildschirm drumherum. Und es ist wie immer bei diesen Veranstaltungen, ich habe ganz, ganz wenig Erinnerungen dran gehabt. Deswegen habe ich mir tatsächlich nochmal das Finish hier, auch die letzten 10 Minuten nochmal vom Rumble-Match anschauen müssen, wie das denn hier gewesen ist. Und es war ja tatsächlich Edge, der hier am Ende den Männer-Rumble gewinnen konnte durch Eliminierung von Randy Orton. Und tatsächlich war das bei die Schlussphase hier, dann eben auch mit dem RKO und so weiter und so fort, war das halt wirklich eine spannende Schlussphase, muss ich sagen. Und das war auch mit ein paar ja kleineren Gags dazwischen hier mit einem Hurricane Helms, der nochmal diesen Steve Austin Triple H Moment nochmal wieder aufleben lässt mit Big E und Bobby Lashley zum Beispiel. Wir hatten schon das, was am Roster quasi damals da gewesen ist, plus ein paar kleinere Überraschungen wie ein Comeback von Christian, was eigentlich schon größeres, eine größere Überraschung gewesen ist. Ich wollte es gerade ansprechen, ja. Wir hatten eine Kane dabei, Kalito dabei. Also man hat sich hier Mühe gegeben, um trotz dieser schwierigen Umgebung wirklich noch einen guten Rumble zu zaubern, Shaggy. War es denn aber auch ein guter Rumble?
Ja, natürlich ist es schwierig, den Rumble zu bewerten, wenn da man merkt, wie das Publikum doch auch fehlt. So, also mir fällt es auch schwer, Sachen aus dieser Zeit auch anzuschauen. Das fehlt schon total. Diese Stimmung ist einfach eine andere. Ich habe mir den Rumble komplett nochmal angeschaut, auch den der Herren. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich erneut über Christian damals wieder gefreut und hat gedacht, was man mit ihm was Größeres dann auch plant. Wenn er nicht woanders hingegangen wäre, hätte das vielleicht auch so sein können, aber er hat sich dann doch für die Konkurrenz entschieden. Aber dass er hier dabei sein durfte, wenn ja sein bester Freund hier auch diesen Rumble auch gewinnt, das war schon auch ein cooler Rumble. Also für mir hat er schon gefallen, muss ich sagen. Aber natürlich das Publikum fehlt da eindeutig. Auch der Damen-Rumble mit Bianca Belair, der war auch solide. Also da gab es einige Botches, die nicht funktioniert haben, aber insgesamt war der schon solide. Wobei, da lass uns mal die Undercard auch nochmal anschauen. Ich erinnere mich, da habe ich auch die Schlussphase nochmal angeschaut, dieser Moment Roman Reigns und Kevin Owens, das war doch das mit den Handschellen, gell, was da nicht so funktionierte, diese Handschellen.
Ja. Also es war aber ein gutes Match. Also wenn das mit diesen Handschellen nicht gewesen wäre, wäre das echt ein gutes Match gewesen, weil die beiden sich ja hier einmal quer durch die Arena gebrawlt haben. Da waren die auch in so einer Nebenhalle. War das nicht mit dieser Senton vom Gabelstapler oder irgendwas, runter durch Tische oder so?
Ja, war's. Und was ich auch noch ansprechen wollte, das andere Championship-Match hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, Goldberg, aber dass es dann so kurz war, das wusste ich gar nicht, das hatte ich wirklich vergessen. Da habe ich mich nochmal erneut gefreut. Also ja,
2,5 Minuten.
Für die Verhältnisse, wie gesagt, war das schon gut. Also ich habe mich zurückerinnert, dann, wie ich mich damals gefühlt habe. Damals fand ich es schon ganz cool, diesen Abend. Aber natürlich, jetzt aus heutiger Sicht nochmal betrachtet, ohne Publikum, fehlt einiges.
Ja, deswegen, also wo wir anderweitig mal sagen, ja, mein Gott, die Crowd hat die Show gemacht oder so. Hier hat man eben keine Crowd und trotzdem eine Show. Wie gesagt, man hat hier gemerkt, dass man alles probiert hat, um dieses fehlende Publikum drumherum zu arbeiten. Aber es fehlt halt einfach diese authentischen Reaktionen, und da meine ich natürlich jetzt nicht die eingespielten Reaktionen, die da gewesen sind, sondern die auch WWE gerne mal benutzt hat, gerade in der Zeit damals oder noch später nochmal. Aber es fehlt auch die Interaktivität, und du merkst auch den Wrestlern an, dass die wirklich Schwierigkeiten noch immer damit haben, quasi hier so in diesen Modus reinzukommen, dieses Adrenalin zu spüren, wenn die da vor Bildschirmen wresteln müssen. Ich schwanke wieder zwischen C und D, Shaggy. Also das ist kein Katastrophen-Rumble, das muss man hier ganz klar sagen, aber für mich ist es halt auch allein wegen der Umstände halt eben kein Rumble, den ich mir wunder wie groß anschauen würde. Ich tendiere eher zu einem D.
Ja, auf jeden Fall. Mehr nicht. Definitiv nicht. Aber es war schon solide. So, sagen wir es mal so. Also D gehe ich voll mit.
So, und dann sind wir im Jahr 20 und 22 angekommen. Shaggy, wir nähern uns langsam hier dem Ende unseres Rankings. 2023. Der Rumble, der von Brock Lesnar gewonnen wurde, der kaum im Ring gewesen ist, alle rausgeschmissen hat am Ende. Und da waren wir super abgefuckt drüber. Das kann man nicht anders sagen. Weil da waren wir so drüber beschimpft. Wir haben in der Midcard natürlich noch so diesen, oder in der Mitte des Rumble-Matches noch diesen Big Show-Moment gehabt mit dem Omos, der hier aufgeräumt hat. Aber das war kein sonderlich guter Rumble, muss man hier an der Stelle mal ganz klar sagen. Mit einem sehr unbefriedigenden Finish. Und vielleicht in die gleiche Schiene geht's bei den Damen, oder? Ronda Rousey, die es damals gewonnen hat. Auch das war zwar eine Überraschung damals, weil die ja zurückgekommen ist, aber das hat man auch schon von den Dächern hat pfeifen hören. Und am Ende war man da dann auch nicht so zufrieden mit Shaggy. Also die Rumble-Matches waren damals eher enttäuschend, oder wie siehst du das?
Voll. Und da hatte man bei den Damen-Rumbles, fand ich ganz bemerkenswert, wie sehr man den aufgefüllt hat mit Leuten, die auch gar nicht unter Vertrag gerade waren. Mickie James, das war eine Überraschung. Aber ansonsten hat man da jetzt auch wirklich gezeigt, dass man nicht so ein großes Roster zu dem Zeitpunkt hatte, was man da in den Rumble geworfen hat. Und da war ich definitiv auch enttäuscht vom Damen-Rumble. Vom Herren-Rumble, gerade vom Ende natürlich auch sehr. Wir hatten den Auftritt von Bad Bunny, den habe ich noch in Erinnerung.
Oh ja.
Aber Brock Lesnar, der ja quasi vorher sein World-Title-Match ja verloren hatte gegen Bobby Lashley, ist dann wieder im Rumble gewesen und da durfte er am Ende dann doch gewinnen. Ansonsten auch die ganze Card Seth Rollins gegen Roman Reigns in dem Universal Championship Match, was dann mit einer DQ endete, DQ oder Countout? DQ, glaube ich. DQ endete, genau. Auch sehr, ja, unbefriedigend. Und Becky Lynch gegen Doudrop zu dem Zeitpunkt. Ganz schlimmer Name, ganz schlimmer Charakter. Fast vergessen. Ja, das war okay, aber so Doudrop war einfach keine legitime Herausforderin. Also, ein Match habe ich vergessen. Das Mixtag-Image. Gut, dass wir es vergessen haben.
Das ist einfach auch ein schlechter Event gewesen, muss man ja ganz klar sagen. Also das ist für mich auch, ich habe gerade mal ganz kurz nochmal nachgeschaut hier, also es hat bei Cage Match ein Gesamtrating von 2,73 bekommen, Shaggy. Und das deckt sich jetzt auch mit unseren Aussagen hier über den Rumble.
Und das trotz Johnny Knoxville, ja? Trotz Johnny Knoxville.
Johnny Knoxville war halt da und witzig, aber nichtsdestotrotz war das halt hier eben kein guter Rumble. Und deswegen würde ich da auf ein E gehen?
Absolut.
Oder auf ein F.
Absolut. Oh. Also das ist ein Rumble insgesamt mit allem drum und dran, der auch mal ein F verdient hätte. Lass uns ruhig heute mal sagen, komm, das ist endlich das F.
Ja, also, weil das ist wirklich...
F wie vergessen.
Also de facto hat hier tatsächlich der Rumble 99, den wir hier nach ganz unten gestellt haben, der hat tatsächlich ein besseres Cage-Match-Rating zum Beispiel als der Rumble von 2022. Aber ich würde den tatsächlich auch auf F stellen, weil ich finde, der ist halt wirklich nicht gut. Einfach durch die Bank.
Geh ich mit.
So, dann sind wir bei 2023 angekommen, wo wir nur gedacht haben, es kann ja nur besser werden im Endeffekt. Ja, wir haben jetzt hier Cody Rhodes, der seinen Weg geht und das Rumble-Match gewinnt, ist im Opening-Contest hier am Ende gegen Gunther. Das waren jetzt auch, das muss man auch mal vielleicht nochmal festhalten, Shaggy. Wir hatten lange Zeit wirklich auch die Jahre, wo wir viele Überraschungen und viele, ja, Comebacks, Legenden, die zurückgekehrt sind, immer wieder gehabt haben. Das hat sich auch in den letzten Jahren merklich ja ausgedünnt, muss man sagen. Da hat man dann stärker auf das eigene Roster gesetzt. Wir hatten eine Phase, wo man sehr stark NXT gefeatured hat. Und jetzt die letzten Jahre war es eher so, dass man sich wirklich, abgesehen von den großen Namen, also ich blicke jetzt hier auf die Liste und denke mir so, ja okay, Brock Lesnar und Logan Paul, das sind halt keine Legenden, aber das sind zumindest große Draws, die du hier mit aufführen kannst.
Brock Lesnar ist doch definitiv eine Legende.
Das stimmt, ja gut, das stimmt. Er ist beides. Na, aber der ist halt noch ein aktiver Teil des Rosters. Legende meine ich halt so mit 50 plus, der war mal in der Attitude Era groß oder sowas, weißt du?
Ja, stimmt. Booker T.
Ja, der war auch nicht allzu lange drin.
Stimmt.
Ja, aber wie gesagt, das hier, das Ding, das hat Cody dann eben gewonnen, als Nummer 30 reingekommen, dann am Ende eben, haben wir auch so ähnlich wie bei Undertaker und Shawn Michaels noch so ein kleines Match zwischen ihm und Gunther bekommen und Gunther das komplette Gegenstück. Das war eigentlich auch hier der Rise of Gunther, oder? Also im Main Roster, wo der wirklich von Nummer 1 an bis zum Schluss drin geblieben ist. Wo auch schon mal dieses Aufeinandertreffen mit Brock Lesnar zum Beispiel angeteasert worden ist.
Das erste Mal. Man dachte, es wird bei WrestleMania stattfinden. Aber war dann am Ende nicht so. Aber wer weiß, wir sind in diesem Jahr kurz vor Rumble 26. Also sind die Karten neu gemischt. Und ich wusste auch noch genau, wie lange Gunther im Ring war. Er hat es nämlich neulich erst bei Raw, glaube ich, nochmal erwähnt, wie lange er drin war. Deswegen war mir die Zahl noch präsent. Wir hatten hier das, ja, Match von Bray Wyatt, das letzte Match von Bray Wyatt, das darf man nicht vergessen, in diesem von Mountain Dew gesponserten Match, was jetzt nicht besonders toll war. Ja, aber
das ist halt so ein absolut ungewöhnliches Ding gewesen mit dem Schwarzlicht quasi, ne, war das doch damals, ne? Diesen Neon-Effekten quasi.
Ja, genau. Und wir hatten auch den Rumble nicht im Main Event oder keinen der beiden Rumbles, darf man auch nicht vergessen.
Nee, weil wir hatten keinen der Rumble-Geschichten hier im Main Event, weil wir die Bloodline-Story ganz massiv präsentiert bekommen haben, ne? Das war natürlich hier das Match zwischen Roman Reigns und Kevin Owens und das war natürlich dann im Nachgang das Interessante, weil da sich ja Sami Zayn für eine Seite entscheiden musste und das war im Endeffekt dann der Augenblick, wo ja, Sami Zayn sich hier eines Besseren besonnen hat und ja, dann hier seinen Freund quasi unterstützt hat und nicht seine falschen Freunde, die Bloodline. Das war der große Turn von Sami Zayn und das war ein riesen Augenblick damals. Und da hat man eben auch gesehen, welchen Stellenwert die Bloodline gehabt hat. Das Match zwischen Owens und Reigns war gut. Also die beiden können, glaube ich, auch keine schlechten Matches haben, wenn man ehrlich ist, gerade Kevin Owens nicht. Das zieht sich ja durch die Geschichte, das haben Markus und ich auch letztens, also Holzer, Markus, und ich auch letztens bei den PLE-Rankings von 2025 gesagt, wie sehr auch ein Kevin Owens aktuell fehlt, allein was so seine Gruppe, was seine großen Match-Statistiken angeht, ne? Aber hier Bloodline ganz eindeutig emotionaler Anker und absolut im Fokus. Und da haben wir eben die beiden großen Geschichten gehabt, ne? Cody Rhodes auf dem ersten Weg zu WrestleMania und ja, eben einen Roman Reigns als Tribal Chief, als Leader hier, den wir da eben haben. Das waren die zwei großen Stories. Und bei den Frauen-Rumble-Match haben wir dann natürlich Rhea Ripley gehabt, die sich hier das Ding geholt hat, das auch einfach hoch verdient. Und die war auch damals die klare Favoritin, auch wenn sie hier mit Liv Morgan, man hat ja hier so zwei ähnliche Geschichten fast schon gehabt, ne? Liv Morgan, Rhea Ripley 1 und 2 reingekommen, beide bis zum Ende. Und dann hat eben Rhea Ripley hier gewonnen. Das war ein solides Rumble-Match. Das war auch eigentlich ein solider bis guter Rumble insgesamt. Was hatten wir noch auf der Card, Jack? Ich habe irgendwas noch vergessen. Das ist das Mountain Dew Pitch Black Match.
Ja, Bianca Belair hatten wir noch, oder? Weißt du, das
die? Genau, das hatten wir noch. Das habe ich vergessen. Bianca Belair gegen Alexa Bliss. Das waren aber 7,5 Minuten. Das ist jetzt nicht so was, was so schwer in die Waagschale fällt, würde ich mal sagen.
Ja, hat halt die Damen-Championess von Raw nochmal präsentiert sozusagen in dem Match. Also kein maximal 3-Sterne-Match. So
wenn überhaupt. Aber so 2,5.
Ja, ja, sowas.
Ja.
Wenn man es mit Sternen bewerten wollen würde. Ja. Aber die Rumbles waren schon gut und da hat man sich über beide Sieger auch irgendwie gefreut. Auch wenn wir uns über Gunther gefreut hätten, natürlich hätten wir uns da auch gefreut. Aber Cody sollte ja seine Geschichte erzählen. Wir wussten damals, ja, WrestleMania, das wird die Geschichte von Cody Rhodes, da wird er den Langzeit-Champion entthronen, dass man nochmal ein Jahr warten muss. Das hätte man zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, aber trotzdem gut erzählte Geschichte und die Bloodline ja mit am Höhepunkt, so zumindest der erste Höhepunkt der Bloodline-Geschichte ja auch. Also das hat schon super funktioniert. Das war schon sehr, sehr gut. Also das hat mir schon gefallen.
So, wo stecken wir das jetzt hin? Ist das, also ich muss ehrlich sagen, B ist das für mich nicht. Ich finde, ein D ist zu hart.
Ja, D ist es definitiv nicht. Also ich schwanke gar nicht. Für mich ist es eine klare C.
Ja. Also auch da so ein bisschen, mit ein bisschen Luft nach oben. Aber wir sind auch schon ganz schön kritisch. Wir haben bis jetzt kein S und ich wage auch mal jetzt zu sagen, wir bekommen kein S mehr, wenn ich so in den letzten Jahren denke.
Ja.
Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ob wir vielleicht da nochmal nachjustieren wollen in oberen Regionen oder wie auch immer. Wir gehen auf jeden Fall erstmal ein Jahr weiter ins Jahr 2024. Da haben wir nur 4 Matches auf der Card. Da hat man jetzt wieder ein bisschen runtergeschraubt im Vergleich zu den vielen Vorjahren, wo wir teilweise 6, 7 Matches gehabt haben. Und da erneut Cody Rhodes hier erfolgreich im Rumble-Match, dürfen wir nicht vergessen, Shaggy, das Rumble Comeback Match hier von CM Punk, der sich gleich auch leider in diesem Match natürlich verletzt hat und woraus man dann eben aus der Not eine Tugend gemacht hat mit Drew McIntyre, da erinnern wir uns noch sehr, sehr gut dran, logischerweise. Ja, das ist natürlich eigentlich hier die Story, oder? Dass ein Cody es doch nochmal schafft, sich hier den Moment zu holen und dann eben wieder zu WrestleMania zu fahren, um dann seine Story doch zu beenden. Im zweiten Anlauf sozusagen auch Gunther, der nochmal prominent dargestellt worden ist, aber am Ende dann eben gescheitert ist. Das waren hier so die Hauptstories, oder? Im Rumble-Match der Männer.
Im Rumble-Match der Männer auf jeden Fall waren es die Hauptstories. Ja, das definitiv. Auch ein paar Namen, ja, wo man jetzt auch nicht mitgerechnet hat, wie ein Andrade, der plötzlich aufgetaucht ist. Omos hat wieder seinen Auftritt mal gehabt. Das ist ja auch typisch für so einen großen Mann, dann sowas dabei zu haben. Und das war schon Das war schon, Pat McAfee, ist es nicht die Szene, wo er dann wieder rausgegangen ist, gell, bei Omos oder so, ist er dort, ist er doch.
Es kann sein, ja.
Ja, er ist einfach wieder rausgegangen, rein und dann direkt Blick und wieder raus. Ja, das ist ein solider Rumble und hier hatte man sich erneut gefreut, dass auch Cody ja hier wieder den Sieg davon tragen durfte. Diesmal war er länger im Ring als im Jahr zuvor. Also das war schon auch solide.
Ja, das war ein ganz ordentliches Rumble-Match, muss man hier sagen. Und bei den Frauen haben wir natürlich einen großen Moment gleich zu Beginn gehabt. Und Naomi, die zurückgekommen ist, der Walkout, wer Unreal gesehen hat, der hat da auch nochmal so ein bisschen Informationen zu bekommen. Natürlich 2022 und dann ist sie jetzt hier eben zurückgekommen, Standing Ovation. Das war so ein bisschen der Feel-Good-Moment zu Beginn des Rumble-Matches. Ansonsten plätscherte das hier so ein bisschen dahin, fand ich damals, dieses Rumble-Match, und hat dann eben erst so gegen Ende wieder richtig angezogen. Und da konnte sich dann eben hier Bayley die finale Position sichern. Liv Morgan eliminiert dann zum Schluss. Wir haben, glaube ich, damals alle gesagt, mit der Bayley konnten wir sehr, sehr gut leben, weil wir auch nicht nochmal, wir wollten nicht Jade Cargill haben, die ja hier auch aufgetreten ist, Shaggy.
Ja, wir haben uns sogar über Bayley gefreut. Also ich zumindest, ja. Ich sage von wir. Ich habe mich da auf jeden Fall total gefreut. Und
wir wollten auch nicht nochmal eine Bianca Belair haben, vor allem. Das muss man auch ganz klar sagen.
Die und Jordan Grace. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Die kam ja da von TNA quasi rüber. Heute ist sie ja Teil des Rosters. Damals war es eine Überraschungsteilnehmerin. Auf jeden Fall. Der hatte man nicht gerechnet. Die hatte auch gute 20 Minuten im Ring. Und ja, Jade Cargill, ja, wäre auch zu früh gewesen, ganz klar. Der hat man ja dann auch erstmal nochmal anderes auch vorgehabt, aber hier am Ende Bayley den Sieg zu geben, war schon nicht die Top-Favoritin im Vorfeld. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über Bayley hier.
Ja. Deswegen, wir haben dazu noch zwei weitere Matches hier gehabt. Wir hatten noch einen Roman Reigns im Four-Way gegen AJ Styles, LA Knight und Randy Orton, was er da eben für sich entscheiden konnte, und Logan Paul gegen Kevin Owens um die US Championship. Logan Paul verteidigt hier den Belt. Auch da, das ist auch wieder so ein Mittelding gewesen. Ich fand beide Rumble-Matches eigentlich nicht so herausragend, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also die waren halt ordentlich, aber nicht herausragend. Für mich ist das wieder ein D, wenn ich ehrlich bin. Also das, ja. da ist jetzt nichts so Denkwürdiges dabei. Das Frauen-Rumble-Match war so. Eigentlich war es alles okay mit dem kleinen Ausreißer beim Rumble-Match. Das war ein bisschen besser, aber das reicht dann eben für mich auch nicht, um da mehr zu geben. Deswegen bin ich hier bei einem D. Ganz streng. Und dann sind wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier beim letzten Rumble-Match angekommen. Da sind wir nämlich bei 2025. Und 2025, ja, wurde natürlich gewonnen von dem Yeet-Meister Jey Uso, der hier am Ende gewinnt. Und natürlich da auch die große Story. John Cena Farewell-Tour startet quasi offiziell mehr oder weniger mit dem Royal Rumble und schafft John Cena das Unglaubliche und gewinnt den Royal Rumble und sichert sich damit das Title-Match. Nee, der ist am Ende aus dem Ring gesprungen. Gesprungen worden, sozusagen.
Gesprungen worden. Aber das war schon, also ich bin ja da sehr kritisch, was ein Jey Uso angeht, so auch. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, muss ich sagen. Also das war für mich eine der größten Überraschungen überhaupt in der Rumble-Geschichte, ihm den Sieg zu geben. Das war schon eine Riesenüberraschung. Also, dass man ihn gut darstellt oder so, dass er beim Publikum ankam, das weiß man, wusste man. Aber dass man ihm am Ende den Sieg gibt, war schon. Findet, das war ein Riesenmoment. Jeder hatte hier mit Cena oder so auch gerechnet.
Ja.
Und dann ist es Jey Uso. Also da gab es nicht nur im Publikum, sondern auch zu Hause vor den Fernsehern oder den Computern, hier, wo man das geschaut hatte, wirklich große Augen, erstaunte Gesichter. Und ich war einer von denen, die wirklich sehr erstaunt waren.
Also hast du aber natürlich jetzt hier den Rumble sehr stark zum Aufbau von WrestleMania genutzt, nicht nur mit dem Sieg von Jey Uso, den wir auch damals gar nicht so mega kritisch gesehen haben, weil wir auch mal gesagt haben, Mensch, es ist doch mal okay, dass auch nicht der Favorit unbedingt hier gewinnt, sondern lass es doch ruhig mal jemand anders sein und wart erst mal ab, wohin das geht. Muss man es jetzt in der Retrospektive kritisch beachten? So? Ja, weil natürlich Jey Uso im Endeffekt diesen Moment dann vielleicht nicht gerechtfertigt hat und auch diesen Sieg bei WrestleMania nicht mit Leistungen aufgewogen hat, sagen wir es einfach mal so. Aber für den Moment damals war das durchaus ganz unterhaltsam und war auch eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung. Ansonsten haben wir natürlich noch diese Story gehabt mit CM Punk, Seth Rollins und Roman Reigns hier natürlich, die hier aufgegriffen worden ist, ne, wo Rollins am Ende auch noch nach der Eliminierung, wo sie sich ja quasi gegenseitig eliminiert haben, mehr oder weniger, außer CM Punk, der dann ja von Logan Paul rausgeschmissen worden ist, aber wo dann Seth Rollins die anderen nochmal attackiert hat und so, dürfen wir nicht vergessen. Shaggy, der vielleicht schönste Moment in der Rumble-Geschichte, den haben wir auch bekommen, mit iShow Speed, der von Bron Breakker mal Speed gezeigt bekommen hat, nämlich in Form eines Spears, oder?
Ja, das war schon cool. Also das sah schon richtig, das, also ohne Zweifel, das sah geil aus. So, das, der hat ja das schön genommen, also Speed. Der ist Wrestling-Fan und ist ein legitimer Star. Also ich meine, man muss dazu sagen, die YouTuber oder die
Streamer?
Influencer sind die heutigen Superstars. Da gibt vielleicht noch einen Tom Cruise oder einen Brad Pitt, aber das war es halt auch schon. Und das sind Stars, weil gerade bei der jüngeren Generation, dass man so jemanden dabei hat. Ich finde es gut. Ich finde, man hat das auch gut eingesetzt und hat für einen Rumble-Moment gesorgt. Also ich bin Fan dieser Aktion.
Ich habe ja auch gesagt, dass ich einen Einschuss Speed 2026 auf jeden Fall im Ring sehe. Also der wird irgendwo ein Match bestreiten. Und damit meine ich nicht ein Rumble-Match, sondern ich glaube, dass wir den auf großer Bühne sehen werden. Vielleicht bei WrestleMania, vielleicht beim SummerSlam. Wir haben schon gesehen, dass er mit Randy Orton trainiert hat. Das wird WWE machen. Wenn die zusammenfinden, was Geld und Reichweite und alles andere angeht, dann wird das auf jeden Fall funktionieren und da wird
also man trainiert, machen. Da muss ich so, das sehe ich auch so, aber trainiert für seine Show. Der hat ja diese Show, trotzdem, wo er andere Sportarten macht und da hat er dann auch ein Match haben dürfen, so und aber ich glaube, das wäre schon ein geiler WrestleMania-Moment, WrestleMania-Match, Aisho Speed gegen Logan Paul. Warum auch nicht? Ja. Das würde doch passen.
Oder die beiden gegen die Usos oder irgendwie sowas, weißt du, also das Logan Paul ist ja inzwischen auch ein Wrestler, ne? Der wrestelt oft genug und er steht oft genug im Ring. Klar ist er noch kein Veteran, aber anderes Thema. Genau, wir hatten noch einen Joe Hendry hier natürlich zum Beispiel mit dabei, der hier nochmal für einen kleinen Pop gesorgt hat und so. Also das Rumble-Match war eigentlich recht unterhaltsam hier, muss man eben sagen, mit einer großen Überraschung zum Ende. Das Rumble-Match gehört zu den besseren der letzten 5 Jahre, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar das Beste, wenn ich mal so weit gehen würde.
Das der Herren.
Das der Herren, ja, genau. Das der Frauen wiederum wurde ja gewonnen von Charlotte Flair. Das war auch ordentlich, muss man sagen. Auch besser als das der vergangenen Jahre. Und hat auch so seine Momente gehabt. Viele, aber auch viele neue Gesichter, die wir hier dabei gehabt haben. Julia zum Beispiel und noch ein paar andere. Stephanie Vaquer waren damit zugegen. Und auch eine Nikki Bella natürlich war mit dabei.
Ja gut, Nikki, das ist schön, dass du Julia Stefanie und Nikki Bella nennst. Sehr gut, Nikki Bella am Ende nochmal von 10-2 Ausnahmetalenten. Auch eine Roxanne Perez, auch großes Showing natürlich, darf man auch nicht vergessen.
Die Grace
auch
noch
nicht,
dabei, ja.
Aber Roxanne Perez auch noch nicht im Hauptroster und dann am Ende so dargestellt. Das war schon ein guter Moment. Und Jada Parker, der wir beide auch denken, der ist ja auch die Zukunft gehört. Also einige Namen auf jeden Fall, mit denen man in Zukunft ganz, ganz groß noch rechnen wird. Und hier aber am Ende, da gab es nicht die Überraschung, die es im anderen Match gab. Yeah. Hier war es ganz klar, wer am Ende siegen wird. Charlotte Flair mit ihrer Rückkehr auch mal wieder eine Rückkehrerin, die gewinnen wird. Aber trotzdem, also im Hinblick auf WrestleMania, klar, dass man nicht hier den Sieg gibt.
Ja. Ansonsten haben wir hier noch einen 2-out-of-3-Falls-Match gehabt um die WWE Tag Team Titles mit DIY gegen die Motor City Machine Guns. Das ist ja eigentlich so ein Dream-Match. Hätte für meinen für halt noch einen Tacken länger sein dürfen. Also mit 14 Minuten für ein 2-out-of-3-Falls-Match war das alles ein bisschen überhastet. Dafür, das habe ich auch in dem letzten Ranking gesagt, dieses Leiter-Match Cody gegen Kevin Owens bekommt in meinen Augen viel zu wenig Credit für das, was es gewesen ist, weil das Weltklasse war. Auch das kratzt auch an den 5 Sternen um die beiden Bells, die wir damals gehabt haben, Undisputed, Winged Eagle. Also das war richtig, richtig gut, Shaggy.
Das war es definitiv. Und da gab es auch ein paar Bums gerade, die Kevin Owens genommen hat. Ich glaube, die mitverantwortlich auch sind, dass er heute immer noch nicht wieder zurück ist, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Aber das war schon ein krasses Match, ein sehr, sehr gutes Match. Auch nicht nur im Ring, auch die Geschichte drumherum, auch mit Sami Zayn und so weiter. Das war schon super. Also tolles Match, ohne Zweifel ein sehr, sehr gutes Match.
Ja, so, Shaggy, wo stecken wir das denn hin? Auf dem Papier liest sich das jetzt eigentlich recht gut, wenn man ehrlich ist. Wir hatten ein, ich sag mal, gutes bis solides Männer-Rumble-Match. Wir hatten ein etwas schwächeres Frauen-Rumble-Match. Wir hatten ein gutes 2-out-of-3-Falls-Match. Wir hatten ein sehr gutes bis herausragendes Leiter-Match. Wo steckt man das hin? Ist das schon ein B oder ist das nur ein C? Oder ist das ein A? Oder ein S?
Weder noch. Also, ich kann dem kein B geben. Also insgesamt, obwohl man natürlich 2 gute Matches hatte auch. Aber du hast es, für mich machst du das Tag Team Titelmatch, das ist schon gut gewesen. Allerdings, ich glaube, wenn du am Fernseher laut das Match geschaut hast, warst du lauter als das Publikum damals. So, also muss man ja auch nochmal erwähnen.
Ich schreie generell, wenn ich Wrestling gucke, immer den Fernseher an, weißt du?
Ja, aber definitiv war das Publikum da, hat sich erstmal ausgeruht, hat sich nochmal was zu trinken geholt und so. Wir sind ja bei diesen 4 Matches beim Rumble jetzt seit einiger Zeit jetzt. Das ist untergegangen. Ja. Das war solide, das war gut, aber das Publikum war halt auch in dem Fall nicht dabei. Also ein B ist es für mich nicht. Ich muss hier bei der C bleiben, aber
gutes C.
Was du? Ein gutes C auf jeden Fall.
Ich tendiere auch dazu, dass es eher ein C ist als ein B. Also wir sagen es ja immer wieder, ne? Es gibt natürlich dann immer so die Events, die so nach oben kratzen. Es gibt auch die Events, die nach unten kratzen. Und hier fehlt mir ein gewisses Etwas, dass ich sagen kann, das ist ein B. Und das ist vor allem auch so ein bisschen der Nachhall, den das Ganze dann irgendwie hat, ne? Und das hat das Ding hier eben nicht. Und da sind eben die Rumble-Matches, die wir jetzt ansonsten haben, schon deutlich prominenter gewesen. Und Shaggy, dann würde ich sagen, gehen wir hier gerade nochmal an der Stelle durch. Was machst du jetzt?
Ja, Haken dahinter.
Also Haken dahinter.
Also meine Notizen.
Lass mich ran, deine Notizen ist ein leeres Blatt mit einem Haken drauf.
Nicht leer.
Okay. Oh. Okay. Ja, Shaggy, dann erstmal ganz kurz vielleicht mal zumindest die Top-Positionen durchgehen. Also die A und Bs vor allem. Also S haben wir keinen einzigen Rumble-Event hier im S-Ranking. Wir haben im A-Ranking den Rumble 92 und den Rumble 2001. Und im B-Ranking haben wir den Rumble 2000 und den Rumble 2007. Ja, Shaggy. Bleiben wir dabei oder erheben wir noch einen Rumble hier nach ganz oben? Ich überlege, ob wir den 2001er nach S schieben sollen.
Nach S sogar? Ich muss mir den Rumble 2001 nochmal anschauen.
Okay.
Nach S.
Pass auf, wir halten das so fest. Der Olaf würde den Rumble 2001 noch auf ein S schieben, der Shaggy eher nicht. Und wir lassen es erstmal so stehen, wie es jetzt hier ist. Und wenn wir nach ganz unten schauen, haben wir vor allem den Rumble 99 und den Rumble, welcher war es? Hier der 2000, Shaggy, welcher war es, den wir gerade nach ganz unten geschoben haben?
Na, der Covid-Rumble.
Ah ja, das war der 20...
21?
2021er. Nee, das war den 2021er, den haben wir
2022.
Den 2021er haben wir in den D geschoben, Shaggy.
Das, ja, ich meine 22.
Genau, das war der Post-Covid, der war schon nicht mehr im Covid. Ja. Der war einfach nur scheiße. Der war auch mit Publikum kacke, genau. Die beiden waren es. Und dann haben wir in diesem E-Ranking haben wir unter dem 88er, den 90er, dann auch noch ein paar andere. Also da tut man sich dann eben so ein bisschen schwer mit an der Stelle, ne, was das angeht. Und ja, Shaggy, ich glaube, damit können wir dann aber hier auch die ganze Geschichte beschließen. Es ist natürlich unser ganz persönliches Ranking, das Ranking von Olaf und Shaggy. Das hat keine allgemeine Gültigkeit, muss man so.
Doch, das ist jetzt allgemeingültig.
Das müsst ihr jetzt immer so sehen. Ja, nein, aber ihr könnt es auch gerne mal aufschreiben. Was sind denn eure drei liebsten Rumble-Events und was waren denn eure Rumble-Highlights? Woran denkt ihr zum Beispiel, wenn ihr den Begriff Royal Rumble hört? Shaggy, was sind denn deine drei liebsten Rumble-Moments oder zwei, eins, was auch immer?
Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Da hätte ich mich da wirklich intensiver vorbereiten müssen. Einer meiner Lieblings-Rumbles ist auf jeden Fall der Moment, als der Bushwhacker Luke so schnell wieder aus dem Rumble entfernt worden ist. Das und dann weiter seinen Walk gemacht hat. Das mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Definitiv. Die Schlussphase im Undertaker, Shawn Michaels natürlich auch. Also, ranken ist schwierig. Da tue ich mich wirklich schwer. Auch als True Brock Lesnar ausgekickt hat eben. Also sind schon Rumble-Momente, die in Erinnerung geblieben sind.
Ja,
und natürlich with a tear in my eye, diese Ric Flair in dem ganzen Rumble. Also ganz viele Rumble-Momente.
Ja, Rumble immer wieder gut für besondere Augenblicke. Ne? Also wenn du mich fragen würdest, was sind die besten Rumble-Momente gewesen jetzt quer durch die Jahre? Ich hätte gesagt, 92, der ganze Rumble natürlich, aber auch gerade mit dem Kommentar von Bobby Heen, absolut fantastisch, ne? Auch damals mit Uli Fessler und Joe Williams herausragend, aber so in der Form nochmal natürlich absolut herausragend und erstklassig. Ich mag eben auch diese kleinen Gags dazwischen, ne? Rikishi, der beim Rumble 2000 mit Too Cool tanzt und die dahinter herausschmeißt und die sich am Ende dann wieder miteinander anfreunden. Ganz viel Liebe für solche Geschichten. Und tatsächlich aus der jüngeren Vergangenheit, wenn wir dann so ein bisschen abseits des Rumble-Geschehens schauen, würde ich auch sowas nennen wie die Bloodline-Story-Fortsetzung. Sami Zayn, der dann doch zu Kevin Owens hält zum Beispiel. Oder eben, was du gerade angesprochen hast, Shaggy, auch diese Augenblicke mit Drew McIntyre, der einen Brock Lesnar eliminiert, oder auch Keith Lee und Brock Lesnar. Da gibt's einfach immer wieder diese kleinen Momente, die wirklich sehr, sehr viel Spaß machen. Wir haben auch haben wir jetzt gar nicht so groß erwähnt, Shaggy, diese Kofi Kingston-Augenblicke, die wir ja wirklich über viele Jahre gehabt haben, der sich auf akrobatische Weise gerettet hat. Das hat ja hinterher dann Naomi auch sehr oft gemacht. Also das ist vielleicht auch nochmal was wir hier so am Rande erwähnen sollten, Shaggy, weil das jedes Mal zu erwähnen, ist dann auch ein bisschen schwierig, weil es nicht so fürs große Ganze sehr oft zählt. Aber ich glaube, gerade diese kleinen Füller-Augenblicke, die gehören dann auch mit dazu, genauso wie die Legendenauftritte.
Voll. Also das gehört dazu. Die Überraschung. Ein Rumble lebt von Überraschungen. Es ist schade, wenn sowas auch irgendwie fehlt. Solche Momente, wie du gerade erwähnt hast, die Kofi-Momente, auch die gehören absolut dazu. Die gab es ja auch schon immer. Und ja. Und natürlich so Momente wie mit dem Bushwacker Luke. Ja. So ganz kurze Auftritte. Also auch das war auch schon immer schon Teil des Rumbles. Ich freue mich auf den 26er sehr, muss ich sagen. Einziger Wermutstropfen, der Ort der Veranstaltung. Aber Rumble freue ich mich schon.
Machst du nichts. Und wo wir gerade über diese komischen Geschichten reden, ich muss gerade daran denken, dass Jerry Lawler doch mal gerettet hat, indem er auf einem Bein um den Ring gehüpft ist und solche Geschichten. Ne? Die Lücken im Regelwerk und so. Also ja, ich bin gespannt, was uns 2026 erwartet. Dazu gibt's auch dann erstmal nächste Woche noch die Preview hier im Free-Bereich mit Kai und mir. Und dann Samstag, also in der Nacht von am Samstagabend quasi zur besten Fernsehzeit. Wahrscheinlich starten wir so um 7:30, 8:15. Ich muss das noch genau mit der Mella absprechen, aber auf jeden Fall so um den Dreh wird es dann hier mit dem Livestream losgehen. Da könnt ihr dann mit Mella und mir zusammen den Rumble schauen. Und weil der Kai am nächsten Tag auf Schalke ist und deswegen keine Zeit zum Podcasten hat, wird wohl auch da die Mella mit mir hier die Stellung halten. Und wir werden die Review zum Royal Rumble dann am Sonntag Vormittag bzw. am Mittag online bringen. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Also jede Menge Rumble-Content, Shaggy. Und wir starten damit auch durch auf der Road to WrestleMania.
Ja, dann würde ich sagen, Ende der Ausgabe. Vielen Dank. Überlänge, aber mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr. Bis bald.
Genau, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.